Einen wunderschönen guten Abend, liebe Maria.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobias.
Schön, dass wir uns hier getroffen haben.
Wunderschön.
Zu dieser wunderbaren, kleinen, schnuckeligen Folge.
Hast du gesehen, wie lang das Pad ist?
Ich sagte, zu dieser kleinen, schnuckeligen Folge. Ja, also ich weiß nicht.
Reden wir über die gleiche Folge?
das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es dir gesagt hatte, aber ich hatte es mir ja mal die Mühe gemacht, oder wie soll ich das jetzt sagen, mir das Buch zu vertonen zu lassen per KI. Und wenn man es also vorliest, ist man da bei dem Kapitel auch nochmal bei 1,5 Stunden, was ich schon ordentlich finde. Mit den ganzen Kommentaren und den Gedichten und also ja, dass das nicht in 30 Minuten durch ist, war mir dann auch klar.
Gut, die Gedichte nehmen auch einen relativ großen Teil des Kapitels ein. Das wird nicht immer so sein in Zukunft. Und wir werden ja auch nicht jede Zeile besprechen, nehme ich an, dass du das...
Ja, also wie gesagt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, aber dann würde ich erst mal sagen, hast du denn einen Tee heute?
Ich habe einen Tee, ich greife nach ihm. Er heißt Waldfrüchte, schwarze Johannisbeere und Heidelbeere. Und ich habe es vermutlich schon öfter mal gesagt, ich hasse Früchtetees in meinem ganzen Leben. Ja, und jetzt werde ich einen 1A-Früchtetee trinken. Aber was soll man tun?
Ja, ich habe meinen Tee, mein Teebeutel war wohl so stark. Ich meine, das Wasser ist jetzt auch schon kalt geworden und es ist immer noch durchsichtig. Ich fürchte, ich trinke heute Wasser.
Ist das ein Witz oder hast du wirklich, war ein Teebeutel
drin? Nein, es war kein Teebeutel drin. Ich trinke heute Abend einfach mal ein bisschen Leitungswasser, weil es mir für Tee doch noch zu heiß ist. Hier sind ja...
Doch, Eistee.
Ja, gerade zu viel Zucker drin.
Ich habe in England einige wunderbare Eistees getrunken und die haben teilweise echt wenig Kalorien mittlerweile, also so 60.
Auf 100 Milliliter oder auf einen Liter?
Auf das ganze Getränk. Also 250 oder was immer ist.
Okay. Na gut. Wollen wir mal mit dem ins Feedback starten?
Oh ja.
Und dann fange ich doch einfach mal an. Das erste kam per Mail. Frage?
Ja.
Und zwar schrieb dann die liebe Laura: Hallo liebe Maria, hallo lieber Tobias. Mein Herz hat einen Sprung gemacht, als ich gelesen habe, dass euer Podcast in die zweite Staffel geht. Ich habe tatsächlich mit den Herrn der Ringe-Filmen angefangen und mir immer wieder vorgenommen, die Bücher zu lesen. Allerdings hat mich die Motivation immer recht schnell nach den ersten Seiten verlassen. Kurz bevor ihr die erste Staffel beendet hattet, bin ich durch Zufall auf der Suche nach etwas Herr der Ringe-Hintergrundwissen auf euren Podcast gestoßen. Nach 1-2 Folgen hattet ihr mich am Haken. Ich wollte immer mehr und mehr wissen und prompt habe ich statt den Herrn der Ringe das Silmarillion gelesen, mit eurer Begleitung, und fand es fantastisch. Über euch bin ich so richtig im Tolkien-Universum gelandet. Nach dem Silmarillion habe ich dann auch direkt die Herr-der-Ringe-Trilogie gelesen und mich über jeglichen Bezug zur Geschichte Mittelerdes gefreut. Ich freue mich wie Bolle, dass es bald mit der nächsten Buchbesprechung weitergeht. Meine Erwartung: bleibt so, wie ihr seid. Natürlich würde ich mich freuen, ein Exemplar vom Buch der verschollenen Geschichten zu gewinnen. Falls nicht, wird das Buch aber so oder so besorgt, gelesen und fleißig zugehört. Ganz liebe Grüße, Laura.
Ja. Herzlich willkommen, Laura. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Es ist eine Lese-Odyssee. Erst Silmarillion, dann Herr der Ringe und dann jetzt Buch der verschollenen Geschichte.
Okay. Respekt.
Okay. Und das nächste Feedback, ziemlich lang, kommt von Philipp. Und der schreibt: Liebe Maria, lieber Tobias, ich habe mich schon fast etwas, euch als waschechten Tolkien-Enthusiasten meinen dilettantischen Weg zu Tolkien zu schildern. Aber wie sagte Tobias in einer Folge so schön, jeder Weg zu Tolkien ist der richtige. Oder so ähnlich. Mein erster Berührungspunkt waren tatsächlich die Herr-der-Ringe-Filme, die ich seit nun fast 15 Jahren in regelmäßigen Abständen schaue. Natürlich begleiten mich seitdem auch immer mal wieder die klassischen Diskussionen wie die Adler-Thematik in Gesprächen mit Freunden. Auch andere Anspielungen aus den Filmen haben mich in der Vergangenheit immer wieder dazu bewegt, mir Hintergrundwissen aneignen zu wollen. Antworten auf konkrete Fragen fand ich im Internet meist schnell. Die bekannten Plattformen sind da hierbei natürlich eine große Hilfe, aber so wirklich befriedigt war ich dadurch nie. Sich an Tolkiens Bücher heranzutrauen, stand für mich dabei aber gar nicht zur Debatte. Diese sind in meinem direkten Umfeld nämlich als derart schwere Kost verschrien, dass ich das zu keinem Zeitpunkt der Erwägung zog. Auf der Suche nach vermeintlich besser geeigneten Informationsquellen und in Vorbereitung auf die vorstehende zweite Staffel Rings of Power stieß ich auf euren Podcast. Und was soll ich sagen? Ich habe alle Folgen zum Silmarillion innerhalb von 2 Wochen durchgehört. Anmerkung der Redaktion: oh mein Gott. Dabei wurde ein großer Teil meines Wissens durchgestillt. Jedoch wurde gleichzeitig ein großer neuer Teil an Wissensbegierde entfacht, von dem ich bislang nicht wusste, dass er existiert. Langer Rede, kurzer Sinn. Dank euch kann ich es nun kaum abwarten, alle Werke zu lesen. Vom Silmarillion über die Kinder Hurins bis hin zum Hobbit und dem Herrn der Ringe. Natürlich teilweise nochmal begleitet von eurem Podcast. Marias wissenschaftlicher Ansatz und Talent für die Aufarbeitung eines solch komplexen Themas ist absolut beeindruckend. Und Tobias mit einem guten Gespür für relevante Ergänzungen und den richtigen Fragen dient dabei als direkter Kanal in mein Hirn, um die Informationen gut verarbeiten zu können. Ein Riesendank dafür. Ihr seht also, dass ich noch weit davon entfernt bin, ein richtiger Tolkien-Ultra zu sein, aber durch euch auf bestem Wege dahin bin. Deshalb eine Frage bitte an die Tolkien-Experten meines Vertrauens. Gebt ihr eine Empfehlung, welche deutsche Ausgaben Erscheinungsjahr und Verlag am besten kaufen sollte? Vielleicht dürft, wollt ihr das aus Werbezwecken nicht. Und zweitens, in welcher Reihenfolge empfehlt ihr, die Werke zu lesen? Ich freue mich riesig auf die neue Staffel und hoffe, ihr macht noch ganz lange weiter wie bisher. Liebe Grüße aus dem Allgäu, Philipp.
Ja, die Debatte über die deutsche Ausgabe.
Wir könnten ja mal am Anfang anfangen, oder? Wir fangen mal an mit dem Hobbit.
Ja.
Da haben wir ja zwei Übersetzungen und die auch bei zwei verschiedenen Verlagen erschienen sind. Beziehungsweise wir haben sogar, wir haben zwei Übersetzungen, aber die bei drei verschiedenen Verlagen, egal. Die heute noch bei zwei verschiedenen Verlagen zu erwerben sind. Und das eine ist die Schärf-Übersetzung, die gibt's bei DTV und das andere ist die Kriege-Übersetzung, die gibt's bei Klett-Cotta. Und welche magst du lieber, Tobias?
Dazu vielleicht noch zwei Informationen. DTV hat ausschließlich ein Softcover und trägt den Titel Der kleine Hobbit. Und die Übersetzung bei Klett-Cotta heißt immer nur Der Hobbit, gegebenenfalls mit dem Zusatz hin und wieder zurück, und gibt es ausschließlich im Hardcover. Ein ganz kurzer Exkurs, einfach nur warum das so ist. Es gab damals die Rechte, die hatte der, der Verlag nicht mehr, der sie ursprünglich hatte. Der ist pleite gegangen, wurde aufgeteilt und DTV hat sich die Softcover-Rechte gesichert und Klett-Cott hat sich die Hardcover-Rechte gesichert. Und darum gibt es zwei Unterschiede, die auch unterschiedlich heißen und die es halt immer nur bei jedem jeweils im Hard- oder im Softcover gibt. Ach, ich bin dabei Klett-Cott treu. Also ich habe überhaupt keine Probleme mit den Kriegenübersetzungen, weshalb ich jetzt bei dem Hobbit keine Präferenz habe. Ich glaube, am meisten gehört habe ich die oder gelesen habe ich die Kriegübersetzung.
Also ich bin ziemlich großes Mitglied. Ich bin großer Teil des, was auch immer. Ich mag Schärf lieber. Ich bin ein Team Schärf beim Hobbit. Meist Leute sagen, die Kriegübersetzung ist etwas näher am Original dran, aber ich finde, die Schärfübersetzung klingt deutlich besser. Ist ein bisschen süßer vielleicht auch. Ein bisschen kindlicher. Ja, dann beim Herr der Ringe haben wir die Kriege und die Karo-Übersetzung, an den beiden kommt man nicht vorbei. Und Tobias, du bist ja eher Kriege, ein Kriegemensch.
Nein, ich habe einfach nur gesagt, ich sehe durchaus die Notwendigkeit und auch den Bedarf an Kriege. Und ich sage halt einfach immer nur, dass Kriege von vornherein komplett zu verteufeln, gerade nachdem es jetzt noch zweimal komplett überarbeitet wurde, zum Schluss auch von Lisa Kuppler, die dann auch nochmal Karo überarbeitet hat, tun die sich in der Form jetzt von diesen harten Klopsen beide nichts mehr. Es ist halt einfach, die Karo-Übersetzung ist halt einfach in einer etwas älteren Sprache, die man heute nicht mehr allzu häufig liest und einige Menschen damit eine Schwierigkeit haben. Hätte es seinerzeit, als ich damit angefangen hatte, die Karo-Übersetzung nur gegeben, weiß ich nicht, ob ich zum Herrn der Ringe gekommen wäre. Mittlerweile habe ich es natürlich auch gelesen. Aber in meinem jugendlichen Sinne und jetzt kein allzu großer Faible für Bücher, war die Kriegübersetzung genau das Richtige. Ja, der hatte seine Fehler. Ja, Chef und Fundbüro und so weiter und so fort. Die meisten Sachen, die man bemängelt hat, gibt's heutzutage nicht mehr. Und da ist einfach mein Rat, guck irgendwie bei Google Books oder Co., da gibt's ja meistens so einen Blick ins Buch. Lest dir von beiden einfach mal das erste Kapitel, das gibt's meistens umsonst, also kostenlos besser gesagt, und guck, mit welcher Schreibweise du besser zurechtkommst und entscheide dann, weil vom Inhalt her steht in beiden das Gleiche.
Also ich bin Team keins von beiden. Beim Herr der Ringe finde ich tatsächlich beide deutschen Übersetzungen extrem schlecht. Ich empfehle das englische Original, es ist ein ganz anderes Buch. Und wenn ich jetzt ausführen würde, warum das so ist, wenn wir relativ lange hier sitzen. Aber grundsätzlich ist es so, dass Tolkien extrem viel mit verschiedenen Sprachleveln arbeitet und das extrem viel, das vom Reiz des Buches ausmacht. Und Caro, wie du es eben gesagt hast, setzt alles auf ein relativ hohes Niveau. Und die alte Gregor-Setzung oder die erste Version der Gregor-Setzung setzt alles auf ein relativ tiefes Level. In der überarbeiteten Gregor-Setzung sind wir ein bisschen angestiegen im Level. Aber wir sind immer noch nicht an dem, was wir eigentlich bräuchten, nämlich eine Übersetzung, die beides mischt. Und solange wir das nicht haben, lese ich lieber das Original. Und das empfehle ich auch allen Leuten, die Englisch lesen können. Es ist nicht gar nicht so schlimm, wie Leute mal behaupten.
Gut, aber wenn man davon ausgeht, dann liest man eh nur die Originalbücher. Also dann liest man auch den Original-Hobbit.
Ich meine, es hat schon was auf Deutsch, ein Buch zu lesen, das, wenn man auch die andere Sprache lesen kann. Das ist, sind halt zwei verschiedene Sprachen, ne?
Ja, na, aber ich...
Klingt halt einfach anders.
Genau, aber ich meine ja nur, also wenn man der englischen Sprache so weit mächtig ist, dass man da gut die Bücher lesen kann, dann kann man sich immer oder sollte man sich immer auch überlegen, ob man nicht das Original liest, weil bei einer Übersetzung immer Interpretationsspielräume und Können oder Nicht-Können von übersetzenden Personen mit in das Gesamtwerk einfließen.
Aber vielleicht ist es auch ein Ansporn, mal den Händering auf Englisch zu versuchen und darüber vielleicht auch Englisch zu lernen, was viele Leute schon getan haben.
Ja, und dann, wenn ich den Hobbit und den Herrn der Ringe gelesen habe.
Ach so, das ist ja die andere Frage, in welcher Reihenfolge. aber wir sollten noch fertig machen. Also vom Silmarillion und von allen anderen Sachen gibt es nur eine Übersetzung, nämlich die sind alle bei Klett-Cotta erschienen. Also da hat man nicht so viel Auswahl. Außer man liest die Raubkopierte vom Silmarillion.
Ja, wobei gerade bei hier die ganzen Zwischenwerke, Kinder Hurins und Co., ich glaube, die hat Pesch übersetzt. Die gibt es zwar nur bei Klett-Cotta, aber das hat er nicht mehr Grieger übersetzt, weil der ist ja irgendwann verstorben, sondern dann wurden die ganzen neuen Bücher wurden alle von Helmut W. Pesch übersetzt.
Und das Buch der verschollenen Geschichte wurde von Hans J. Schütz übersetzt. Also es gibt mehrere Übersetzer, aber es gibt keine verschiedenen Ausgaben, wo man irgendwie eine Wahl hätte oder ja. So. Was die Ausgaben angeht, sucht er die raus, wo dir das Cover am besten gefällt. Es gibt natürlich immer Rechtschreibkorrekturen und solche Sachen und neuere Auflagen mit Überarbeitungen und so, aber genau, und dann die Reihenfolge. Also man sollte einfach damit anfangen, worauf man Lust hat, denke ich. Es ist egal, was man tut, man kann es eigentlich nur falsch machen oder richtig machen. wenn man es mit dem Hobbit anfängt, dann hat man halt einen bestimmten Einstieg in die Geschichte. Und hat dann eine bestimmte Sicht auf Tolkiens Schreibstil vielleicht, die man in den folgenden, in den anderen Büchern nicht wiederfinden wird. Wenn man mit dem Herrn der Ringe anfängt, hat man vielleicht dann mit dem Hobbit ein Problem, weil der Hobbit dann irgendwie zu wenig Kindlich. Komplex ist oder so. Ja. Wenn man mit dem Silmarillion anfängt, hat man die Sache, die Laura geschildert hat, dass man nämlich überall Sachen im Herrn der Ringe findet, die man auf einmal versteht, auf eine andere Art und Weise, als wenn man das Silmarillion vorher nicht gelesen hätte. Und das kann den Effekt des Herrn der Ringe ein wenig schmälern. Von daher, ich empfehle wirklich einfach damit anzufangen, worauf man gerade Lust hat. Also hat man eher Lust auf Kinderbuch, dann den Hobbit, hat man eher Lust auf einen Riesenwälzer mit verschiedenen Handlungssträngen, dann Herrn der Ringe, und hat man mehr Lust auf Sagen, dann Silmarillion.
Den kann ich nur zustimmen.
Das freut mich.
Mein erstes Buch war der Hobbit und es hat mir nicht geschadet.
Mein erstes Buch war auch der Hobbit, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Na gut. Dann haben wir noch zwei kurze Feedbacks.
Ja.
Onuye schreibt, vielen Dank für die schöne Folge. Freue mich, dass es weitergeht und auf die verschollenen Geschichten. Kleiner Funfact zu Schmetterlinger und Butterfly. Die Worte haben quasi dieselbe Wortherkunft. Das Schmetter kommt von Schmetana, also Sahne, okay. Weil die süßen Tierchen beim Sahne-Butterschlagen sich immer an den Fassrand gesetzt haben. So genug gefachsimpelt, dafür seid ihr zuständig.
Vielen Dank für diese extrem schöne Etymologie.
Das schmettert mich jetzt so richtig von Mocker.
Das stimmt tatsächlich. Also das ist Schmettern oder was auch immer, ist ein slawisches Lehnwort.
Faszinierend. Und dann haben wir noch eins.
Von Naraki. Schreibt, als Pendant würde da ja Nachsitzen bei Gandalf eher passen. Hauptgast, der närrische Tuck.
Ich glaube, da ging es um Nachsitzen bei Dumbledore und dem Elbenwald-Festival.
So.
Dann ging es auch darum, Nachsitzen bei Maria. Und da ist dann wahrscheinlich eher der Bezug auf, als Pendant würde eher Nachsitzen bei Gandalf passen.
Okay, da ich wie immer keine Erinnerung an die letzte Folge habe.
Umso wichtiger, dass wir mit der jetzigen Folge loslegen. Und da geht es los mit der Geschichte des Kapitels, Maria. Was hast du uns daraus vorbereitet?
Ja, ich hatte das in der letzten Folge, daran kann ich mich erinnern, ja schon mal angesprochen. Die Geschichten im Buch der verschollenen Geschichte wurden nicht in der Reihenfolge geschrieben, wie sie uns präsentiert wurden. Wie gesagt, Hinweis, letzte Folge. Das erste Geschichte war der Fall von Gondolin. Eventuell wurde diese Geschichte davor, zeitgleich, kurz danach, was auch immer geschrieben, wir wissen es nicht so genau. Was wir aber wissen ist, denn das wird uns im Vorwort zu diesem Kapitel berichtet, dass die Version, die wir hier lesen, aus einem Notizheft stammt mit dem Titel Die Hütte des vergessenen Spiels, der Beginn vom Buch der verschollenen Geschichten. Und dass darunter Edith, also Tolkiens Frau, geschrieben hat, einmal ihre Initialien und dann das Datum, nämlich der 12. Februar 1917. Und das ist anscheinend das Datum, an dem sie eine Reinschrift von Tolkiens Manuskript gemacht hat. Das hat sie damals noch in einigen Fällen getan.
Ganz kurz vielleicht einfach, warum sie es gemacht hat. Tolkien ist im Herbst 16 aus dem Krieg verwundet zurückgekehrt und lag häufig und lange in Krankenhäusern zur Behandlung und war nicht in der Lage. Und dann hat sich Edith einfach zu ihm gesetzt und sie haben das im Prinzip in Coworking-Space-mäßiger Art und Weise zusammen niedergeschrieben. Also meistens hat Tolkien diktiert und sie hat geschrieben.
Andersrum wäre es auch irgendwie seltsam.
Ja, aber einfach nur doch mal die Erklärung, weil das Datum oder da ist ja der direkte Anschluss am Tolkiens Verwundung im Ersten Weltkrieg liegt.
Und diese Abschrift basiert vermutlich auf einem Manuskript von Tolkien, das auch ins Heft eingelegt ist. Also so wurde es quasi an Christopher weitergegeben, Notizheft mit Reinschrift und drin das Manuskript. Und Christopher präsentiert uns jetzt die Reinschrift und dann gibt es noch nach dem Kapitel und nach den Anmerkungen die Veränderungen der Namen, wo teilweise erklärt wird, wie Namen, die im ersten Manuskript noch anders waren, sich entwickelt haben. Darauf will ich gar nicht so viel eingehen, weil das relativ komplex ist und wer da Spaß dran hat, kann sich das selber anschauen. Genau. Es ist teilweise sehr interessant, was da so passiert ist mit den Namen, weil teilweise kommen Namen vor, die Tolkien erstmal gestrichen hat, aber später nochmal benutzt und so. Also falls ihr euch ein bisschen für Namen interessiert, dann schaut da einfach gerne rein. Genau, das zur Geschichte des Kapitels. Es ist also nicht so, dass das irgendwie aus verschiedenen Sachen zusammengeklaubt wurde, sondern da haben wir einen Fließtext, der uns hier jetzt vorliegt.
Dann lass uns loslegen mit dem Kapitel.
Ja, wie fandest du es denn, Tobias?
Die Geschichte fand ich grandios. Die habe ich ja mir mehrmals durchgelesen. Also im Prinzip so die Geschichte, die innerhalb dieses Kapitels erzählt wird. Ich fand auch die Einordnung an diversen Stellen sehr hilfreich, als es dann allerdings, und da fehlte mir dann so die lyrische Ader zu den Gedichten, mir fehlt da irgendwie so, das hoffe ich, das habe ich am Ende dieser Folge, so die Connections, was jetzt wie Gedichte, also in welchem klaren Zusammenhang die stehen, das ist mir auch, ich habe es mir heute nochmal durchgelesen, das ist für mich irgendwie nicht greifbar, nicht schlüssig geworden, was da jetzt so direkt zu tun hat. Ansonsten ganz viele Namen, die wir ja schon kannten, und ich habe ich am Anfang unglaublich schwer mir vorzustellen, dass das irgendwo auf Mittelerde ist. Oder auf Arda.
Ist es ja auch nicht.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Tolkien aber sagt, dazu später mehr.
Gott. Ja, dann ist es erst recht verwirrend, wenn man diese ganzen Namen aus Mittelerde, also wie gesagt, wenn ich Mittelerde sage, meine ich im Regelfall Arda, also dem Komplettkonstrukt dort wiederverwendet wird. Wie gesagt, die Geschichte an sich war sehr schön. Die hätte ruhig etwas länger sein können.
Sie geht ja auch noch weiter in weiteren neuen Kapiteln.
Gott.
Ja, also, aber wie findest du denn die Stimmung? So die, ich weiß nicht, wie das Ambiente, die Atmosphäre?
Friedlich, ruhig, gemütlich. Ist es so das, was du meinst?
Ja, genau. Also ich finde, das ist extrem, extrem wichtig in diesem Kapitel, darauf zu achten, wie Tolkien das ganze Szenario beschreibt. Also wie beschreibt er die Insel, zu der Eriel kommt? Wie beschreibt er das Haus, in das Eriel kommt? Wie beschreibt er die Leute darin? Das ist alles so. Ich finde es relativ schwer, ein Wort zu finden, aber es ist so ein. Man stellt sich vor, so ein Raum, so ein kleines Häuschen. Ich habe so ein Point-and-Click-Spiel vor Augen gerade. So hat sein Häuschen und auf einer Seite kommt so leicht Herbstlicht, fällt so ein. Das ist ungefähr das.
Ja, Geh ich mit. Ja,
Atmosphäre. Also passt eigentlich perfekt zur Jahreszeit, in der wir aufnehmen. Es ist noch relativ warm draußen, wie es auch bei Eriol der Fall ist. Aber es wird schon irgendwie kuschelig und ungemütlich und man geht lieber rein. Und ich finde, das wird auf mehrere Art und Weisen wird das im Kapitel immer wieder aufgegriffen. Also es ist alles so sehr, wie sagt man denn, ich weiß nicht, so, es gibt so ein Wort, und das danach suche ich seit 2 Wochen, seit ich mich auf das Kapitel vorbereite. Es gibt so einen Begriff dafür, dass man gerne in so kleinen Räumen ist, in kleinen gemütlichen Räumen sich aufhält. Da gibt es irgendeinen Begriff zu, aber ich würde sagen, das ist ungefähr das Gefühl, was Tolkien uns hier vermitteln soll. Also irgendwie so Geborgenheit in kleinen, nicht unterbelichteten Räumen. In kleinen, wenig beleuchteten Räumen.
Ja, boah, wüsste ich jetzt aber auch kein Wort für. Heimelig.
Ja, irgendwie sowas, aber es ist auf jeden Fall alles sehr große Herbststimmung. Ja, also perfekt passend. Genau. Zu uns.
Und hier ist zwar noch alles grün und die Bäume haben ihre Blätterfarbe noch nicht gewechselt, aber man merkt schon, so auf den Bergen lag jetzt schon der erste Schnee, dass wir jetzt mit großen Schritten auf den Herbst zugehen.
Perfekt. Tobias, möchtest du uns denn einstimmen und mal den allerersten Satz aus dem Kapitel vorlesen?
Das ist ja wirklich nur ein Satz.
Es ist wirklich nur ein Satz, ja.
Okay, ja. Nun aber geschah es zu einer bestimmten Zeit, dass ein Reisender aus fernen Landen, ein Mann von ungemeiner Entdeckerlust, da er begierig war nach fremden Ländern und dem Leben und Treiben ungewöhnliches Volks, von einem Schiff so weit in den Westen getragen wurde, dass er zur einsamen Insel kam, Tol Eressia in der Feensprache, welche die Gnomen jedoch Dor Phaethwen nennen, das Land der Erlösung. Und eine wunderbare Geschichte ist damit verknüpft.
Herrlich, nicht wahr? So viele Schachtel, grandios. Es ist auf Englisch ungefähr genauso. Also falls ihr Englisch könnt, guckt euch auf jeden Fall das Original mal an. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm. ich finde, also dieser erste Satz schon, also Tolkien hat ja irgendwie eine Begabung für erste Sätze und den hat er anscheinend auch schon in den 1910er Jahren. Das ist so eine schöne Einstimmung irgendwie in die Geschichte. Also wir haben irgendwie diese Person, die auf diese Insel kommt und sie ist irgendwie neugierig und möchte Neues lernen. Dann denkt man doch direkt, ja, ich will auch auf diese Insel und auch neue Sachen lernen. Also ich finde es sehr schön. Und dieser Mann, der uns da vorgestellt wird, heißt Eriol. Und dieser Name wird für uns übersetzt hier einer, der für sich träumt. Für sich im Sinne von alleine, nicht im Sinne von, er träumt sich Sachen für sich selbst aus. Und Eriol wird uns vorgestellt als Sohn Earendils. Und Earendil, ein wenig anders geschrieben, kennen wir natürlich.
Ja.
Es ist aber nicht so, dass Eriol ein wörtlicher Sohn Earendils ist. Also er ist nicht ein Sohn des Charakters Earendils, den es auch schon zu diesem Zeitpunkt gab. Aber der wird uns erst in der nächsten Staffel begegnen. Wenn wir den zweiten Teil von dem Buch der verschollenen Geschichte lesen. Sondern Sohn Earendils bedeutet, das wird uns im Kommentar erklärt, dass auf ihn als neugeborenes Kind ein Strahl von Earendil, also vom Stern Earendil, a.k.a. der Venus, gefallen ist. Und darum wird er also ein Earendil genannt. Und was am Anfang des Kapitels mir auch auffällt, oder allgemein im ganzen Buch der verschollenen Geschichte. Ich bin mir nicht immer ganz sicher, wenn Tolkien bestimmte Sachen tut, ob er das tut, weil er es nicht besser kann, oder weil er es tut, um einen bestimmten Effekt zu bekommen. Tobias, möchtest du mal das nächste Zitat vorlesen?
Die Stunde der Rast ist gekommen, und obwohl ich nicht einmal den Namen dieser Stadt kenne, die mir auf dem Hügel so freundlich erscheint, so will ich doch dort Ruhe und Herberge suchen und nicht vor morgen weiter wandern.
Und diesem Satz geht folgendes Szenario voraus. Eriol, wie wir gehört haben, kommt auf diese Insel, er läuft da herum und er kommt irgendwann zu einem Hügel. Und da wird uns beschrieben, wie der Hügel aussieht, und dann sagt Eriol diesen Satz. Tobias, das kannst du ja mal suchen und ihr könnt auch mal suchen. Ob denn diese Stadt, die da erwähnt wird, vorher schon mal erwähnt wurde im Kapitel? Und die Sache ist, wird sie nicht. Also Tolkien führt quasi eine Stadt ein, indem er eine Person sagen lässt, ich sehe da eine Stadt auf dem Hügel. Das ist eben eine Momente, wo ich nicht weiß, hat Tolkien da vergessen, die Stadt vorher einzuführen? Also hat er vergessen zu sagen, und Eriol kommt zu diesem Hügel und auf dem Hügel ist eine Stadt? Oder macht er das absichtlich so, dass er die Stadt einführt, ohne sie eingeführt zu haben?
Also ich hätte jetzt Zweites gedacht, weil ich jetzt gesagt hätte, getreu dem Motto, ich bin auf dieser Insel, ich kenne mich hier nicht aus, ich weiß nicht, wo was ist und ich sehe da einfach erstmal nur eine Stadt. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass ich als Leser im Vorfeld nicht weiß, wie diese Stadt sich genau nennt. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, ich laufe da lang und ich bin, wenn ich Leser und das aus der Ich-Perspektive geschrieben wird, bin ich eh immer so mit den, vielleicht versuche ich durch die Augen des Erzählenden zu blicken und da sehe ich halt einfach eine Stadt. Und wenn man mich jetzt irgendwo in England aussetzen würde, was jetzt nicht gerade London oder Oxford ist, und ich da langlaufen würde, würde ich auch erstmal eine Stadt sehen, ohne zu wissen, welche Stadt es ist.
Ja, aber bevor Erol das sagt, wird uns der Hügel, auf dem die Stadt steht, folgendermaßen eingeführt, nämlich: Nun gemahnten ihn die Krähenschreie in den Lüften zur Einkehr. Mit einer raschen Wende gelangten sie zu ihren Horsten in Wipfeln einiger hohen Ulmen, die auf der Kuppe dieses Hügels standen. Also nach diesem Satz würde ich denken, da ist ein Hügel und da sind nur Ulmen drauf, da ist keine Stadt drauf. Und Erol sagt dann, ach, das ist eine Stadt.
Vielleicht auf dem Hügel dahinter, keine Ahnung.
Es ist, also ich fand es, vor allem als ich das Original nochmal gelesen habe, fand ich es irgendwie ganz weird. Aber ja, ist es ein Versehen, ist es gewollt?
Wir werden es wohl nie erfahren.
Man weiß es nicht so genau. Genau, wir werden es nie erfahren, aber es gibt einige Stellen in diesen Geschichten, da könnt ihr mal drauf achten, wo man nicht ganz weiß, Redaktionsfehler oder Absicht. Also, Erol kommt zu einer Stadt auf einem Hügel und in dieser Stadt läuft er ein wenig herum und trifft dann auf ein Haus. Tobias, möchtest du das vorlesen?
Nun war er auf der Bergkuppe inmitten der Häuser angelangt, wandte sich, seine Schritte dem Zufall überlassend, zur Seite und ging eine gewundene Gasse hinab, bis nach wenigen Schritten am westlichen Hang sein Blick von einem winzigen Haus gefesselt wurde, dessen viele kleine Fenster nicht so dicht verhängt waren, dass nicht ein höchst heimeliges und köstliches Licht daraus hervorscheinen konnte, als ein gültiger Herz dahinter verborgen.
Haben wir gleich diese Atmosphäre wieder.
Ja, heimelig.
Und so kommt heimelig und köstliches Licht.
Ja.
Köstliches Licht habe ich, glaube ich, auch noch nie gehört.
Wonach schmeckt's denn?
Lichtnahrung. Und so kommt Erol zur Hütte des vergessenen Spiels. Oder auf Elbisch Marvanya Tjalieva. Und das ist der Handlungsort der, wichtig, Rahmenhandlung. Denn im Buch der verschollenen Geschichte haben wir eine Rahmenhandlung. Wir haben also eine Handlung, in der die vielen kleinen Geschichten eingebettet sind, indem sie erzählt werden. Und das haben wir jetzt in quasi jedem Kapitel so, in fast jedem. Wir bekommen einmal erzählt, was Erol so erlebt in dieser Hütte des vergessenen Spiels und dann bekommen wir noch eine Geschichte erzählt. Und dieses erste Kapitel ist besonders, weil wir nur in der Rahmenhandlung sind und nicht so wirklich eine Geschichte erzählt bekommen. Ein bisschen, aber nicht wirklich. Und diese Hütte des vergessenen Spiels wurde erbaut von Linde und Weire und sie leben dort zusammen mit weiteren Erwachsenen und vielen Personen, die als Kinder bezeichnet werden. Wobei nicht ganz klar ist, ob das wirklich alle Kinder sind oder ob das vielleicht auch schon Erwachsene sind, aber dazu später mehr. Und das Besondere an diesem Haus ist, dass es von außen sehr klein erscheint, aber wer es betritt, muss selber klein werden. Und das ist irgendwie ein sehr süßer Gedanke. Also man tritt über die Schwelle des Hauses und Erol tritt über die Schwelle des Hauses und wird dann irgendwie kleiner und merkt dann, oh, das ist ja alles viel größer hier, als es von außen aussieht. Und dann sind wir im Haus drin, in dem die Rahmenhandlung spielt. Und jetzt habe ich mir eine Notiz gemacht, von der ich gerade nicht mehr weiß, wie ich sie einbetten wollte. Genau. Erol stellt sich vor als Fremder aus den großen Landen. Und jetzt kommt eine Sache, die relativ wichtig ist. Tobias hat es ja eben gesagt, du kannst dir nicht richtig vorstellen, dass das Mittelerde spielt. Jetzt kommt der Fun-Fact, Mittelerde gab es noch gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Denn wie wir in einer Fußnote erfahren, sind die großen Lande der Name für die Länder östlich des Meeres, also alles, was außerhalb von Valinor, außerhalb von Tol Eressia liegt. Was wir als Mittelerde bezeichnen würden, heißt zu diesem Zeitpunkt noch die großen Lande. Und der Name Mittelerde taucht erst in den 30er Jahren auf. Wir befinden uns also wortwörtlich nicht in Mittelerde.
Ja.
Und Erol wird dann begrüßt von Lindo und Weire und direkt zum Abendessen eingeladen. Der Gong der Kinder ertönt, dessen Name Tombo ist, was ein sehr guter Name für einen Gong ist. Und wir erfahren noch, dass der Hüter dieses Gongs ein vermutlich Elb namens Winzigherz ist, was, wie irgendjemand in einer E-Mail angemerkt hat, ein sehr guter Name ist. Auf Englisch heißt er Little Heart. auch ein Beispiel ist für die Art, wie Tolkien zu diesem Zeitpunkt Namen noch gemacht hat. Also die Namen sind auch relativ süß und es kommen auch einige ganz, ganz tolle Namen vor in diesen Geschichten. Und wir bekommen erzählt, dass Winzigherz ein Gefährte von Earendil war. Und das wird später im nächsten Buch nochmal aufgegriffen, kurz. Und dann kriegen wir auch einen Einblick darüber, wer denn in diesem Haus sonst noch so wohnt.
Dann ließ er seinen Blick durch die Halle schweifen. Und alle ihre Bänke und Stühle waren besetzt von Kindern jeglicher Gestalt, Art und Größe, unter denen Leute verschiedenen Aussehens und Alters verstreut saßen. Nur in einem waren sie sich alle ähnlich, dass nämlich ein Ausdruck großer Fröhlichkeit auf allen Gesichtern war, der verstärkt wurde durch die heitere Erwartung bevorstehender Freude und Wonne.
Also wie ich eben schon gesagt habe, anscheinend sind auch Erwachsene oder so etwas Ähnliches unter den Kindern, zumindest Personen allen Alters. Naja, Ariel fragt sich jetzt natürlich, wo er da gelandet ist. Und ihm wird dann mitgeteilt, dass er im Land Alal Minore ist, dem Land der Ulmen, und dass er in der Hauptstadt oder nahe der Hauptstadt ist, die Koromas oder Cortirion heißt. Und unter Cortirion wird sie auch in der Zukunft bekannt sein. Also der Name Koromas wird, glaube ich, fast gar nicht benutzt. Also Tolkien schreibt mehr von Cortirion. An dieser Stelle wird schon ein wesentlicher Handlung aufgegriffen, die uns in einigen Kapiteln begegnet wird, nämlich der Auszug der Elder aus der Stadt, aus einer Stadt namens Kor. Nach Tol Eressia. Dieser Auszug, das kann man, glaube ich, schon mal spoilern, ist das, was wir als, gibt es einen Namen, also was wir als Auszug der Elben unter Feanor kennen. Das ist dieser Auszug. Und Cortirion heißt Cortirion, weil es quasi Kor ist, aber es hat den Bonus, dass es auch einen großen Turm hat. Und Tirion bedeutet Turm und darum Cortirion. Und es gibt auch eine Königin, wichtig, kein König, eine Königin, die heißt Miril I Turinqui. Und wir lernen, dass er ein Nachfahren von Ingwe ist, dem König der Elder in Kor, der Cortirion erbaute. Also wir hatten in Kor einen König namens Ingwe und eine Nachfahrin ist diese Turinqui, wie sie immer genannt wird. Das ist die Königin, die jetzige Königin von Cortirion. Ingwe, das erfahren wir im Kommentar, ist ein Vorläufer von Ingwe, dem König der Vanya. Und jetzt wird es ein wenig verwirrend, denn die Vanya im Buch der verschollenen Geschichte heißen Teleri. Also wenn irgendwelche Teleri auftauchen, sind das nicht die Teleri, die wir aus dem Silmarillion können, sondern es sind die Vanya. Ja, das ist einer der Probleme, wenn man das Buch der verschollenen Geschichte liest. Es tauchen ständig Namen auf von Leuten, die wir schon zu kennen glauben, aber die andere Sachen oder andere Leute bezeichnen. Während dieses Abendessens wird dann, beziehungsweise am Ende des Abendessens, wird dann auch Limpe getrunken. Das ist der Trunk der Elder. Und Ariel bekommt nichts davon, denn nur Turinqui, die Königin, darf entscheiden, wer ihn bekommt von Nicht-Elder. Und es scheint so zu sein, dass wenn man diesen Trank getrunken hat, muss man für immer bei den Elder bleiben. Und da Ariel ein Mensch ist, möchte man ihm erst noch ein wenig Zeit lassen, sich zu entscheiden, ob er das tun möchte oder nicht.
Achso, ich hatte so verstanden, dass die auch gar nicht die Möglichkeit hatten, überhaupt es ihm anzubieten, sondern dass das ja jemand anders überhaupt entscheidet, ob er das kriegt oder nicht, also unabhängig von seiner Entscheidung.
Genau, die Turinqui entscheidet das, die Königin, aber sie haben es ja da, also im Prinzip könnten sie es ihm geben, es wäre physisch möglich.
Oh, ach so, okay, ja.
Aber es wird später nochmal, also Limpe wird noch ein wesentlicher Teil der Handlung werden später. So ein bisschen, wie sagt man denn, so ein Thema, das mal wieder aufgegriffen wird, ob Ariel jetzt Limpe zu trinken kriegt oder nicht. Und nach dem Abendessen gehen dann alle in den Raum des Scheitfeuers. Und dieser Raum wird sehr wichtig werden, denn das ist der Ort, an dem die Geschichten erzählt werden, die wir und Ariel zu hören kriegen. Möchtest du einmal vorlesen, wie es in diesem Raum aussieht, Tobias?
Schnieke.
Auch das, aber möchtest du vorlesen?
Es war ein mäßig großer Raum, so schien es jedenfalls im flackernden Schein des Feuers, der über die Wände und die niedrige Decke tanzte, während in Winkeln und Ecken tiefer Schatten lag. Rund um die große Feuerstelle war eine Vielzahl weicher Teppiche ausgebreitet und schmiegsame Kissen lagen verstreut und ein wenig seitlich stand ein tiefer Sessel mit geschnitzten Armlehnen und Füßen.
Auch hier wieder haben wir das Thema Gemütlichkeit, sanftes Licht.
Ist schon, also ich kann schon Ariel nachvollziehen, warum er da gerne ist.
Oh.
Hat was, also Annika hat mir auch gerade geschrieben, ich soll nicht erschrecken, sie hat den Kamin angemacht.
Perfekt.
Hab ja auch geschrieben, passt perfekt zur Geschichte.
Habt ihr euren eigenen kleinen Raum des Scheitfeuers?
Nee, ist etwas größer, den kennst du ja. Aber auch da gibt es gemütliche große Sessel.
Das stimmt. Also ich finde, eure Bibliothek ist schon ein ziemlich guter Raum des Scheidfeuers eigentlich. Ja. Es passen nicht so viele Leute rein vielleicht, aber...
Ja, sie müssen halt kleiner werden, wenn mehr kommen.
Das ist richtig. Also bald tiny Party.
Genau.
Mit Tobias und Anni. Und ich glaube, es ist Lindo oder Zweiro, ich hab's nicht rangeschrieben. Aber gib uns schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Geschichten, die wir in der Zukunft hören werden. Willst du das auch mal vorlesen, Tobias?
Wovon nun sollen heute Abend die Geschichten erzählen? Von den großen Landen und den Wohnstätten der Menschen? Von den Valar und Valinor? Vom Westen und seinen dunklen Geheimnissen? Vom Osten und seinen Ruhm? Vom Süden und seine nie betretenen Wildnissen? Vom Norden und seine Macht und Stärke? Oder aber von dieser Insel und ihrem Volk oder von den alten Tagen von Kör, wo unser Volk einst wohnte.
Also auch da wieder ganz viele Namen, die wir schon kennen. Valar, Valinor.
Ja.
Auch was interessant ist, dass die Zuordnung von bestimmten Himmelsrichtungen zu Eigenschaften, was auch immer, auch schon da ist. Also wir haben schon den Westen, wo es irgendwie Geheimnisse gibt. Wir haben den Osten, wo irgendwie große Dinge passieren. Den Süden, von dem wir nie was erfahren, genauso wie im Herrn der Ringe. Und vom Norden, wo Macht und Stärke ist. Auch das kennen wir aus dem Silmarillion schon, wo im Norden ja Angband ist und Melkor wohnt. Genau. Und Eril sagt dann, ich würde gerne klein anfangen, können wir bitte erstmal von der Insel und diesem Haus hier was hören. Und so hören wir die Geschichte von der Hütte der Kinder in Valinor. Denn Eril sagt, ich möchte gerne eine Geschichte über dieses Haus hören und jetzt habe ich schon wieder vergessen, wer es war. Lindo oder Weire sagen, klar, ich erzähle dir die Geschichte von einer anderen Hütte. Aber es macht schon Sinn. Quasi das Vorbild für die Hütte des vergessenen Spiels stand in Valinor in der Nähe von Kor. Aber wie wir lernen, fern vom Sonnenbaum Lindelos. Es scheint also einen Baum zu geben, der irgendwie eine Sonne ist. Das kennen wir ja auch schon. Und diese Hütte stand in einem Garten. Und die hieß die Hütte der Kinder oder die Hütte des Spiels des Schlafs. Das ist nicht die Hütte des vergessenen Spiels, wie wir extra gesagt bekommen. Denn anscheinend verwechseln die Menschen das gerne. Und dazu werden wir gleich auch nochmal kommen. Also wir haben es mit zwei Hütten zu tun. Wir haben die Hütte der Kinder in Valinor und wir haben die Hütte des vergessenen Spiels auf Tol Eressëa. Das ist nicht das Gleiche, das sind zwei verschiedene. Und in diese Hütte der Kinder in Valinor kommen in der Dämmerung neue Kinder. Möchtest du vorlesen, Tobias?
Dies war eine Zeit der Freude für die Kinder, denn um diese Stunde geschah es zumeist, dass ein neuer Gespiele über den Pfad herbeikam, der Olormale oder Pfad der Träume genannt wurde. Es ist mir erzählt worden, wenn ich die Wahrheit auch nicht weiß, dass der Pfad mit vielen Umwegen bis zu den Wohnstätten der Menschen führte, doch wir selbst, als wir hierher kamen, haben sie nie betreten.
Also es scheint so zu sein, dass zwischen den Landen, wo die Menschen leben, und Valinor es eine Verbindung gibt, nämlich diesen Pfad der Träume und dass Kinder irgendwie darüber kommen. Vermutlich, während sie träumen, also während sie schlafen. Und diese Kinder kehren auch wieder zurück in die Menschenwelt und sind aber sehr tief beeindruckt von ihren Erlebnissen in Valinor. Und einige verlassen auch den Garten und diese Hütte und stromern ein bisschen im Land herum. Und es heißt dann weiter, Tobias jetzt 81.
aus den verschwommenen Erinnerungen jener, aus ihren unfertigen Erzählungen und abgebrochenen Liedern erwuchsen viele sonderbare Sagen, welche die Menschen lange Zeit entzückten und es vielleicht noch immer tun. Aus diesen Kindern nämlich wurden die Dichter der großen Lande.
Ja, schau. Da hat Tolkien gleich für sich selber eine Origin-Story erfunden.
Ja.
Und das ist auch eine Sache, die in einem von den Gedichten aufgegriffen wird, über die wir gleich sprechen werden. Also die Kinder, die über diesen Pfad gekommen sind, werden dann später, wenn sie zurückgegangen sind, ins Land der Menschen, die Dichter und erzählen die Geschichten, die sie vielleicht noch irgendwie so im Hinterkopf haben aus ihren Träumen, erzählen sie dann weiter. Diro hat jetzt eine Frage gestellt zu diesen beiden Hütten. Diro fragt nämlich, es gibt ja zwei Hütten. Die Hütte des Spiels des Schlafs in Valinor, von der Weire erzählt, und die Hütte des vergessenen Spiels in Eressëa. Dort ist Eriol zu Gast. Die Hütte, welche die Kinder im Gedicht You and Me besuchen, ist ja die Hütte in Valinor, doch sie wird im Gedicht fälschlicherweise als Hütte des vergessenen Spiels bezeichnet. Das bringt Christopher damit in Zusammenhang, dass Weire in ihrer Erzählung bemerkt, dass die Menschen die Hütte in Valinor oft als Hütte des vergessenen Spiels bezeichnen, was, wie Weire bestätigt, ja falsch ist. ist der Falschname von Tolkien beabsichtigt, damit Leser, welche das Gesicht kennen, einen Aha-Effekt erleben, wenn sie den Text des ersten Kapitels lesen. Oder hat Tolkien aus Versehen den falschen Namen verwendet, aber anstatt das zu korrigieren, hat er den Fehler in den Text der Geschichte mit eingebaut. Ich hoffe, ich habe die Frage nicht zu kompliziert und etwas verständlich erklärt. Also ich finde schon. Jetzt haben wir über dieses Gedicht noch nicht gesprochen, aber es ist in den Kommentar abgedruckt und das Gedicht heißt Die Hütte des vergessenen Spiels. Es spielt aber in der Hütte des Spiels des Schlafs oder in der Hütte der Kinder. Also Tolkien hat im Titel des Gedichts den Namen der Hütte verwechselt anscheinend. Und das ist Diro aufgefallen, völlig zu Recht. Und es ist tatsächlich etwas seltsam. Und ich habe auch keine gute Erklärung dafür. Also das Gedicht ist auf jeden Fall deutlich älter. Darüber werden wir, wie gesagt, später noch reden. Aber ich habe da ein wenig herumgelesen. Es gibt vom Tolkien-Professor, den man vielleicht kennt, Corey Olson. Der hat eine eigene Universität, wo man einen Abschluss in Tolkien-Studies machen kann. Und der hat auch, das kann ich sehr empfehlen, eine Reihe gemacht zum Buch der verschollenen Geschichten. Ist natürlich auf Englisch. Kann man sich auf YouTube angucken. Das werden wir auch verlinken. Und der hat das so erklärt, und ich finde das eigentlich ganz plausibel, dass das ein Insider-Witz ist für Tolkien und Edith, weil das zu dem Zeitpunkt die einzigen Menschen waren, die diese Geschichten kannten und die auch das Gedicht kannten. Also vermutlich, wie gesagt, das Gedicht ist älter, den Titel Die Hütte des vergessenen Spiels gab es also schon, und dann hat Tolkien vielleicht einen anderen Namen verwendet als Witz oder so. Natürlich kennen wir die genauen Hintergründe dafür überhaupt nicht, aber es könnte schon sein. Also so könnte man das vielleicht erklären. Vielleicht war es auch ein Fehler. Wir wissen es einfach nicht. Aber ja, es gibt diese beiden Hütten und die muss man auseinanderhalten. Und wie kommt es dazu, dass es zwei Hütten gibt? Also wir hatten die Hütte in Valinor. Wie kommt es jetzt zur neuen Hütte? An irgendeinem Zeitpunkt ziehen die Feen, also die Elben oder Elder, aus Kor aus, das hatte ich ja schon gesagt. Und danach wird der Pfad zu dieser Hütte versperrt und die Hütte steht vermutlich leer. Also es kommen keine neuen Kinder mehr dahin. Und Linde und Weyre nehmen die Kinder in Obhut, die nach Kor gelangt sind und da geblieben sind. Also einige Kinder hat es anscheinend so gut da gefallen oder die haben sich verlaufen oder was auch immer und sind nicht mehr zurück in die Landen der Menschen gekommen, sondern sind bei den Elben geblieben. Und die leben jetzt im Haus des vergessenen Spiels auf Tol Eressia mit Linde und Weyre. Und die Kinder können die Insel anscheinend verlassen und nachts Kinder der Menschenwelt besuchen. Tobias, möchtest du mal vorlesen?
Immer wieder aufs Neue ziehen unsere Kinder aus, die großen Lande zu finden, gehen unter den einsamen Kindern umher, die früh zu Bett müssen, und in der Dunkelheit beim Lampenschein und Kerzenlicht flüstern sie ihnen ins Ohr oder trösten die, welche weinen. Einige, so höre ich, lauschen den Klängen jener, die gestraft oder gescholten wurden, hören ihre Geschichten an und schlagen sich zum Schein auf ihre Seite. Und das ist, wie mir scheint, ein hübscher und liebreicher Dienst.
Also obwohl es keine direkte Verbindung gibt zwischen Tol Eressia und den Landen der Menschen, weil Eriol ist da ja irgendwie lang mit einem Schiff hingefahren und wir haben keinen magischen Pfad der Träume mehr, können die Kinder irgendwie die Insel verlassen. Noch da ist die Frage, wie funktioniert das?
Da war ich gedanklich sofort beim Rotherandom, der Mann im Mond, und wie die Kinder, wenn sie schlafen, zu ihm kommen. Nur halt jetzt andersrum.
Genau, das ist ziemlich genau das gleiche Konzept. Aber die Frage ist ja, die Kinder, die schon auf der Insel sind, wie kommen die dann wieder weg? Oder sind die da wirklich so als Menschen? Das heißt ja, die würden irgendwie auch als Menschen sterblich sein. Denn die trinken natürlich Limpe, aber Limpe, wie wir erfahren werden, macht das Leben nur länger. Es ist nicht, es macht einen jung, aber man ist trotzdem sterblich. Also irgendwie ist das ein wenig kompliziert.
Was ist bei Tolkien nicht kompliziert?
Ja, genau.
Wäre das auch geklärt?
Fahren wir fort. Eriol erzählt dann noch, dass es in seiner Familie eine Geschichte gibt von einem Vorfahr, der anscheinend in dieser Hütte war und dann irgendwie immer so daran gedacht hat und sich komisch verhalten hat und so ein wenig abgedriftet ist, würde man vielleicht sagen. Genau, also es gibt bei den Menschen, obwohl es nicht mehr diesen Pfad nicht mehr gibt, anscheinend schon seit mehreren Generationen gibt es noch Geschichten darüber, dass es irgendwie gibt. Das war im Wesentlichen das Kapitel im Schnelldurchgang. Ich empfehle, sehr, lest es selber, weil es ist nicht mehr so, das hatten wir in der letzten Folge auch schon ausführlich drüber geredet, es ist nicht mehr so wie im Silmarillion, wir kriegen alles so in einer kondensten Form, wo nur die wichtigsten Ereignisse sind, sondern wir haben jetzt auch ganz viel Atmosphäre dabei und ganz viel, Leute erzählen ganz viel und solche Dinge, also eigentlich wie man sich eine Geschichte vorstellt. Und das haben wir jetzt natürlich alles weggelassen, also ich empfehle wirklich, es selber zu lesen. Es ist auch gar nicht so viel, wenn man nun den Haupttext liest.
Nee.
Tobias, möchtest du noch irgendwas zur Handlung oder so sagen, bevor wir zu den Kommentaren.
Also es wäre sehr schön, wenn jetzt das Kapitel zu Ende gewesen wäre. Nein, also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich drauf. Es ist, wie gesagt, für mich immer noch so ein bisschen schwierig, wie damals auch beim Silmarillion. Habe ich auch lange gebraucht, um zu verstehen, dass das ja im Prinzip eher eine Chronik ist, die man, blöd gesagt, am Lagerfeuer mal erzählt bekommt, weshalb ja auch so wenig wörtliche Rede und so drin ist. Mir fehlt bei diesem Werk irgendwie noch so der Zugang. Es erinnert mich halt einfach zu viel an Mittelerde, an den Herrn der Ringe, an Silmarillion und so, also die ganzen Namen, die einem halt einfach bekannt vorkommen. Und da bin ich halt immer noch ein bisschen am Struggeln mit, um mir das halt vorzustellen, dass es halt jetzt eben nichts damit zu tun hat. Also jetzt nicht direkt im Zusammenhang. Und da werde ich wahrscheinlich noch die eine oder andere Folge für benötigen.
Ja, es ist eine sehr wichtige Sache, die du ansprichst. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal geredet. Ich denke, es ist nicht zielführend, dieses Buch die ganze Zeit mit dem Silmarillion zu vergleichen, sagt sie, nachdem sie gleich einen Vergleich mit dem Silmarillion anstellen wird. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man die Geschichte nimmt für sich selber. Und natürlich ist es interessant zu sehen, es gibt gleiche Namen, ist das immer noch der gleiche Charakter, aber man sollte sich bei jedem Namen wirklich fragen, steckt da hinten hinter der gleiche Charakter? Wir werden das sehen mit den Valar. Die Valar haben fast alle die gleichen Namen, aber wir werden feststellen, das sind ganz andere Persönlichkeiten. Die haben ganz andere Charaktereigenschaften und es ist einfach nicht zielführend, zu versuchen, diese beiden Personen in eine zu pressen, nur weil die den gleichen Namen haben. Und genau das Gleiche mit den Teleri und den Vanya. Also es ist irgendwie interessant zu wissen, dass die Teleri irgendwann umbenannt werden in Vanya. Aber es ist nicht zielführend, die ganze Zeit zu schauen, dass man diese Teleri aus dem Buch der verschollenen Geschichte und die Vanya, dass man die so in einen Topf zusammenpresst. Sondern man muss einfach sagen, das ist eine Version, das ist die andere Version. Und da gibt es Zusammenhänge, aber diese Zusammenhänge ist ein historischer Zusammenhang. Der ist kein synchroner Zusammenhang. Das ist nicht gleichzeitig das Gleiche. Und ich denke, das macht es deutlich einfacher, wenn man einfach immer sagt, okay, das ist das Buch der verschollenen Geschichte. Da gibt es Charakter, die behalten sich so und so. Und da gibt es Orte und die sind so und so. Ohne dass man erstmal schaut, wie ist das denn eigentlich oder wie ist das denn im Silmarillion? Und vor allem nicht lustig zusammenwürfeln beides, dass man am Ende eine Einheit bekommt, weil das geht einfach nicht und dann wird man verrückt.
Da gebe ich dir vollkommen recht.
Also auch nicht voreingenommen sein. Also wenn da uns irgendwie ein Charakter vorkommt, dann nicht erstmal denken, oh, den kenne ich ja schon, sondern denken, okay, die Person habe ich noch nie von gehört. Was kann die denn eigentlich? Was tut die eigentlich? Okay, nachdem ich das gesagt habe, kommen wir jetzt zum Vergleich mit dem Silmarillion. Denn das war ja eine der neuen Hausaufgaben, dass ihr uns einen Vergleich mit dem Silmarillion schicken sollte. Und es haben auch, ich glaube, 4 Leute gemacht, was 4 Leute mehr sind, als ich erwartet habe. Und ich habe mich sehr gefreut. Und wir werden jetzt vorlesen, was diese Leute uns geschickt haben. Nicht vor allem 4, sondern ich habe 3 rausgesucht, die irgendwie relativ lange Sachen und vor allem unterschiedliche Sachen geschrieben haben. Also an die 4. Person, bitte sei nicht traurig. Ich versuche, dass wir, wenn ihr regelmäßig Sachen schickt, ich versuche, dass jede Person mindestens einmal vorgelesen wird. Aber es bringt halt auch nichts, wenn man Sachen nochmal liest, ne? Also bitte weiterhin Sachen einschicken. Ich habe mich über jede einzelne Einreichung sehr gefreut. Und wir fangen an mit Mike. Tobias, möchtest du Mike vorlesen, was Mike uns geschickt hat?
Liebe Maria, lieber Tobias, ich habe mir eure Hausaufgaben zu Herzen genommen und versucht, Kapitel 1 aus dem Buch der verschollenen Geschichten intensiv zu beleuchten. Dabei habe ich mich immer wieder erwischt, wie ich versucht habe, mir unbekannte Namen zu deuten und so im Silmarillion wiederzufinden. Vorher aber die Gemeinsamkeit bzw. der Unterschied. Gemeinsamkeit. Banal, Ort und Personen wie Tol Eressia, Earendil, Valinor werden in beiden benannt. Alternativ, beide Texte, Werke fokussieren eine Vorgeschichte zur heutigen Welt, das Silmarillion eher als Schöpfungsgeschichte sowie weitere Erzählungen und Kapitel 1 eher als Geschichte der Migration der Angeln von heutigen Schleswig-Holstein aus nach England. Unterschied? Im Silmarillion wird herausgestellt, dass nur sehr wenige Nicht-Elben erreicht haben, Valinor oder Tol Eressia zu betreten, Earendil, Frodo, Bilbo. In Kapitel 1 des aktuell gelesenen Buchs wird von einem weißen Häuschen am Ende des Pfades der Träume gesprochen, welches aus meiner Sicht in Valinor oder zumindest im Aman liegt. Dort gehen auch menschliche Kinder ein und aus, die später in Mittelerde zum Beispiel Dichter werden. Hier lässt sich deuten, dass hier die ungeborenen Menschen in einer Art Vorparadies warten und sich ans Schicksal gebunden im späteren Leben in Mittelerde, wo sie geboren werden, wiedersehen. Vielleicht interpretiere ich das auch über. Hier eine Interpretation meinerseits, die ich in meiner abschließenden Recherche nicht bestätigen konnte. Lindo und Varie erscheinen mir als Mandos und Varie. Letztere liegt von der Namensbezeichnung auf der Hand. Die Hütte des vergessenen Spiels wird klein, obwohl viele Gestalten dort wohnen, dort wandeln. Außerdem können dort viele Geschichten gehört werden. Dies erinnerte mich an Mandos Hallen mit Mandos, dem Vielwissenden. Gleichzeitig werden dort aber Kinder beherbergt und ausgeschickt, was dazu widersprüchlich ist. Dies ist nur eine Deutung von mir, die, so glaube ich, leider ins Leere läuft. Der Text bietet auf jeden Fall viel Deutungspotenzial. Macht weiter so, ich freue mich auf die nächste Folge und eure Deutung, Diskussion des Kapitels. Liebe Grüße von einem DTG-Mitglied, Mike.
Vielen, vielen Dank, Mike. Ja, Mike hat ganz viele Sachen geschrieben. Was wollte ich alles dazu sagen? Genau, also zur Migration der Angeln aus Sachsen, aus Schleswig-Holstein, da kommen wir gleich noch zu. Dann hat Mike ja geschrieben, dass er die Hütte der Kinder in Valinor, die tatsächlich in Valinor liegt, so deutet als ungeborenes als Vorparadies für ungeborene Menschen. Und das, würde ich sagen, ist nicht der Fall. Sondern es geht darum, um Kinder, die schon auf der Erde geboren sind, die aber in ihren Träumen rüber wandeln können und sich dann dort eventuell schon mit ihren zukünftigen Partnern treffen. Das wird auch im Kapitel erwähnt. Aber die sind auf jeden Fall schon geboren. Dann zu Lind und Vaire als Mandos und Vaire. Und Mandos und Vaire werden uns später nochmal begegnen. Also natürlich heißt Vaire nicht Vaire. Aber Mandos gibt's auf jeden Fall und der heißt auch Mandos. Ich würde dir zustimmen, Mike, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Art, wie Mandos Hallen bezeichnet werden und wie beschrieben werden und wie die Hütte des vergessenen Spiels beschrieben wird. Das habe ich auch mal rausgesucht. Also, im Buch der verschollenen Geschichte heißt es: Eröl sah nun, dass sie sich in einem kurzen, breiten Flur befanden, dessen Wände bis zur halben Höhe mit Wandteppichen bedeckt waren, und auf diesen Gobelins waren viele Geschichten durch Bilder dargestellt, deren Bedeutung ihm zu dieser Zeit noch dunkel blieben. Das ist das Buch der verschollenen Geschichte. Jetzt aus dem Silmarillion, aus der Vala Quenta, von den Vala. Vaire, die Weberin, ist seine Gemahlin von Mandos, die alles, was je in der Zeit gewesen ist, in ihre Stoffe wirkt. Und die Hallen von Mandos, die immer weiter werden, indem die Zeit die Zeiten vergehen, sind mit ihren gewebten Geschichten behangen. Wir haben hier also ein kontinuierliches Thema namens Wandteppiche, die wir sowohl in der Hütte des vergessenen Spiels als auch in den Hallen von Mandos finden. Und ich denke, dass es ein weiterer Hinweis darauf ist, was Mike sagt, nämlich, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen diesen Figuren. Wie genau der aussah in Tolkiens Hirn, weiß ich nicht genau, aber eventuell könnte man sagen, dass die Hütte des vergessenen Spiels ein Vorläufer ist von Mandos Hallen. Möchtest du das nächste Einreichung vorlesen oder lieber nicht?
Von Martin.
Genau.
Liebe Maria und lieber Tobias, ich hoffe, ihr hattet schöne 4 Wochen seit dem letzten Podcast. Hier kommt nun meine Hausaufgabe und einige Anmerkungen, Fragen zum ersten Kapitel, die Hütte des vergessenen Spiels. Zuerst finde ich die Geschichte sehr interessant und habe meine erste Frage-Anmerkung an euch. In welchem Zeitalter soll das Kapitel spielen? Da ein Mensch, ich nehme an Eriol, ist ein Mensch, eventuell aus Númenor, vorkommt, schätze ich, 2. oder 3. Zeitalter. Aber war mir bei der Interpretation nicht sicher. Zudem wird gesprochen, dass Eriol ein Nachfahren Earendil sein soll, der doch aber ein Elb Gnom ist, was einen Unterschied zum Silmarillion darstellen kann, wenn es dieselbe Person sein sollte.
Einwerfung von mir. Diesmal habe ich die Einwerfung direkt reingeschrieben, was, glaube ich, sinnvoller ist. In welchem Zeitalter spielt das?
Gar keinem
Zeitalter. Das Konzept Zeitalter wurde von Tolkien nämlich erst in den 30ern eingeführt. Und die erste Erwähnung von einem Zeitalter vom First Age, also vom ersten Zeitalter, gibt es, soweit ich das finden konnte, ich habe ein wenig nachgeguckt, im Text The Earliest Annals of Beleriand, also die frühesten Annalen von Beleriand, und das abgedruckt in The Shaping of Middle-Earth, im 4. Band der History of Middle-Earth müsste das sein. Und das stammt, wie gesagt, aus den frühen 30ern, also ungefähr so 10 Jahre später haben wir erst Zeitalter. Und auch Númenor gibt es damals noch nicht. Númenor ist viel später, Númenor ist 40er Jahre, also Es spielt in gar kein Zeitalter. Es gibt nur dieses eine Zeitalter, das aber noch keinen Namen hat.
Martin, ne, nimm's nicht so schwer. Ich oblag ja dem gleichen Irrtum.
Ja, ich meine, es ist eine gute Idee, also sich zu fragen, wo kommt der Eriol eigentlich her? Also natürlich macht das alles keinen Sinn, weil es halt diese Konzeption vom Silmarillion noch nicht gibt.
Ja, und dann mache ich einfach mal kurz weiter. Ein weiterer Unterschied zum Silmarillion ist sicher die Hausherrin der Hütte des vergessenen Spiels. Sie trägt ja den Namen Vaeri. Und der Name ist im Silmarillion ein Valier. Weiterhin taucht hier die Stadt Kartirion auf. Welchem Silmarillion?
Kartirion.
Weiterhin taucht hier die Stadt Kartirion auf, welche im Silmarillion nicht erwähnt wird. Zudem wird sie namens ja als Stadt der Verbannten in Kör genannt.
Kör, das ist kein Ö, das ist ein Häuschen, ein Häkchen drauf.
Das sieht aus wie ein Ö.
Es tut mir leid, aber es ist Kör mit langem O.
Kör genannt.
Exakt so.
Also Kör als andere Namen für Valinor. Weiter geht es mit weiteren Namen. Miril I Tirinqui, welcher der König aller Elder aus dem Blutgeschlecht Invis ist. Soll das Finwë aus dem Silmarillion sein?
Genau, also das ist, man merkt, dass Martin noch nicht weitergelesen hat, was ich sehr gut finde, weil manche Leute lesen ja weiter und ist schon gut so. Tatsächlich lernen wir das in diesem Kapitel nicht, man lernt es im Kommentar, aber dass Thorinqi eine Königin ist und kein König, aber das ist tatsächlich, habe ich dann nochmal nachgeschaut, aus dem Kapitel geht das nicht hervor, es ist sehr spannend. Und ob diese Thorinqi eine Verbindung hat zu späteren Charakteren, ist unklar. Also Invë, hatte ich eben gesagt, ist Ingve. Also vielleicht ist sie aus dem Geschlecht, oder sie ist aus dem Geschlecht der Teleri, also der Vanya, naja. Aber ja, also es gibt Leute, die sagen, Meriel, die Thorinqi hat so ein bisschen was von Galadriel. Also wir werden sie noch kennenlernen persönlich, dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Aber es ist nicht bekannt, dass sie jetzt zu einem anderen Charakter wird.
Gut, des Weiteren wird ein Klargelegt der Welt erwähnt. Soll dies der Auszug der Noldor nach Mittelerde darstellen, Mandos Fluch? Zudem soll dies unter der Führung Invis im Silmarillion Fëanor geschehen sein. Im weiteren Verlauf werden die Solos Simpi, Flötenspieler, erwähnt. Ich meine, keine weiteren Elben werden im Silmarillion so zusammengefasst. Und unter lediglich der Nennung ihres Lieblingsinstrumentes. Später taucht dann der Sonnenbaum Lindelos auf. Hier sehe ich schon einen Unterschied zum Silmarillion, dort die beiden Bäume Telperion und Laurelin. Nachfolgend ein Abschnitt, den ich nicht so genau verstanden habe zum Thema Olore Malle, dem Vater Träume. Handelt es sich dabei um einen in Kör tatsächlich angelegten Pfad oder ist es alles rein metaphysisch zu verstehen? Denn dieser Pfad sollen ja Menschen betreten können im Schlaf. Sie dürfen aber nicht weiter vorankommen, da sie sonst die Wunder von Kör zu Gesicht bekämen, was sie nicht sollen. Denn sonst würden sie immer dort verweilen wollen. Dort steht dann nebendran die Hütte des Spiels des Schlafs. Wäre es euch möglich, hier eine Interpretation zu geben? Was ist die Botschaft der Geschichte, die von Vaeri erzählt wird?
Ich habe ein bisschen das Gefühl, du nimmst Kör nicht ganz ernst, Tobias.
Es ist ein langes O, Maria. Du musst das Kör aussprechen.
Ja gut, also zum Pfad Olore Malle erfahren wir in einem späteren Kapitel noch mehr und Christopher spoilert ein bisschen im Kommentar, aber der wurde extra angelegt aus einem bestimmten Grund, den wir wie gesagt noch erfahren werden. Und ja, die Interpretation der Geschichte, Tobias, was ist deine Interpretation der Geschichte, warum gibt's diese Hütten?
Falls man müde wird und schlafen muss, ich habe keine Ahnung. Da habe ich mir keine Gedanken zugemacht.
Also wir werden gleich ein bisschen reden über den historischen Hintergrund, den realweltlichen Hintergrund, könnte man vielleicht sagen. Und auch ein bisschen die literaturgeschichtliche Hintergrund, in dem das Ganze eingebettet ist. Und es scheint so zu sein, dass es da eventuell auch einen persönlichen Hintergrund bei Tolkien gibt. Aber warum gibt es diese Hütten? Also es gibt auch einen Grund, der in der Geschichte erzählt wird, wie gesagt. Und vielleicht sollten wir einfach da bis dahin warten und dann darüber reden. Ansonsten würde ich ein bisschen spoilern, das ist blöd. Obwohl ich glaube, vielleicht erwähnt Christopher es sogar schon. Ich bin nicht ganz sicher.
Zum Abschluss als Fazit sicherlich eine schöne Idee, Tolkien die Ereignisse des Silmarillions in dieser Erzählform Rückschau zu schildern. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Podcast-Folge. Liebe Grüße, Martin.
Vielen, vielen Dank, Martin. Dann haben wir noch eine Einreichung bekommen von Katrin. Dann zu den richtigen Hausaufgaben. etwas, was anders ist als im Silmarillion. Ich glaube, die einfachste Änderung ist tatsächlich erstmal, dass Tolkien die Elben bzw. die Nolda früher als Gnome bezeichnet hat. Wer zum Beispiel Beren Lúthien gelesen hat, dürfte dies wissen. Allerdings erinnere ich mich im Silmarillion nicht an eine solche Erläuterung. Einwurf der Redaktion, reden wir gleich drüber. Was ich auch als Unterschied deuten würde, ist, dass Eärendil überhaupt nach Tol Eressia kommt. Denn eigentlich dürfen die Menschen nicht in die unsterblichen Lande reisen. Das haben wir ja eben schon mal, das kam eben schon mal in einem anderen Kommentar vor. Obwohl dies den Menschen verboten wurde, nachdem ihnen Númenor geschenkt wurde. Das setzt aber auch voraus, dass dieses Kapitel viele Gemeinsamkeiten mit dem Kapitel von Eärendils Fahrt in dem Krieg des Throns aus dem Silmarillion aufweist. Das ist meiner Meinung nach auch etwas, worauf Christopher gar nicht eingeht. Deshalb bin ich mir unsicher, ob ich zum Beispiel vom Namen Eärendil fehlgeleitet wurde. Ich finde jedenfalls, sie deuten mehrfach an, dass Eärendil nach Valinor gefahren ist, auch wenn ein Gong ihn gerufen hat und er nicht ein Silmaril dafür gebraucht hat. Ja, Eärendil gibt es. Wie gesagt, nächster Teil. Dieser Auszug, das hätte ich auch eben schon mal erwähnen sollen, weil der wurde schon mal erwähnt, dieser Auszug aus Tol Eressia oder allgemein der Auszug ist nicht der Auszug aus Valinor, den wir kennen, also nicht der Auszug der Elben. Das ist auch ein Auszug, aber ein anderer Auszug, also es gibt zwei Auszüge. Und der Auszug aus Tol Eressia wird im Kommentar von Christopher schon mal gespoilert und kommt dann ganz am Ende vom zweiten Teil vor. Und es geht darum, dass die Elben Tol Eressia verlassen. Aber wie gesagt, darüber reden wir in ungefähr 2 Jahren mal drüber. Aber falls ihr das Wort Auszug hört, dann nicht verwirrt sein. Eine Gemeinsamkeit mit dem Silmarillion fehlt mir vielleicht noch, dass die Sache mit Eärendil vielleicht etwas zu spekulativ ist. Die Sonne in diesem Kapitel, wie auch im Silmarillion, wieder gekehrt bzw. erschaffen worden. Die Sonne ist in diesem Kapitel, wie auch im Silmarillion, wieder gekehrt bzw. erschaffen worden. Sie trinken jedenfalls auf den Auszug und die Wiederentzündung der Sonne. Im Silmarillion war sie aus einer der letzten Blüten von Deperien erschaffen und an den Himmel gesandt worden. Das alles sind Sachen, die wir später im Verlauf des Buches erfahren werden. Damit habe ich hoffentlich meine Hausaufgaben gemacht und auch noch kurz vor knapp eingereicht. Ich freue mich schon sehr auf die Folge, denn alles in allem ist die Umbenennung der Personen für mich sehr schwer zu durchblicken. Ich muss aber auch nochmal die Namensliste aus der ersten Staffel nochmal wieder anschauen. Eine Frage zum Schluss habe ich aber noch. Heißt der Hüter des Gongs auch in der neueren Version noch Winzig Herz? Wie heißt der im englischen Original? Ich muss sagen, ich finde den Namen sehr niedlich, aber eigentlich ist der sehr traurig, ein winziges Herz zu haben. Medizinisch wie auch romantisch. Mach bitte weiter so wie bisher. Mir gefällt der Podcast immer noch sehr gut. Viele Grüße, Katrin. Ich hatte schon erwähnt, winzig Herz heißt Little Heart im Original. Und ja, an diesen Namen werden wir uns jetzt gewöhnen müssen. Es tut mir leid. Stell ich mir vor, dass winzig Herz ein sehr kleines Herz hat.
Ja, aber wenn die Figur natürlich nur winzig ist, wäre ein großes Herz auch absolut kontraproduktiv.
Aber ist es nicht so, dass so kleine Tiere irgendwie ein überdurchschnittlich großes Herz haben und darum schneller sterben? Also ich habe keine Ahnung.
Aber sie wären ja immer noch kleiner als ein menschliches Herz.
Ja, das will ich hoffen.
Ich mir gerade jetzt mal so ein Eichhörnchen mit einem ausgewachsenen menschlichen Herz vorstelle.
Na gut, dann wäre halt ein Drittel des zwei Drittel des Körpers Herz und der Rest wäre Fell.
Ein Fellherz.
Okay. Ja, vielen Dank auch an Katrin. Vielen Dank an alle Leute, die was eingeschreicht haben. Bitte macht weiter so. Ihr müsst nicht so lange Sachen schreiben. Ihr könnt auch kurze Sachen schreiben. Und ich werde mir alle Sachen raussuchen, die unterschiedlich sind.
Also wichtig finde ich es hier einfach nur, was auch wieder gut zeigt, weshalb diese zweite Staffel sehr wichtig ist. Alle drei haben ja jetzt den Bezug zum Silmarillion direkt genommen und versucht, so wie ich, Namen und Orte mit dem Silmarillion in Einklang zu bringen und dabei komplett außer Acht.
Das war auch die Hausaufgabe.
Ja, nein, aber ich meinte aber in Bezug auf, wer war das? Der zweite war das ja, glaube ich, der ganz viele versucht hat, Verbindungen zu ziehen. Wenn das die Person ist, ist das die und die Person. Und es las sich ja schon, dass auch einige die Schwierigkeit hatten, es zu verorten. Ist es jetzt erstes oder zweites oder drittes Zeitalter? Dann finde ich es gut, einfach nochmal klipp und klar zu sagen, dass das halt ein zeitlich weit vor dem Silmarillion geschrieben wurde.
Ja, es ist der Anfang des Silmarillions, ne? Also.
Ja, aber ich meinte so von dem, was wir nachher kennen, sind diese Sachen ja nicht mit. Sie waren ja zu keinem Punkt so weit fertig, dass Christopher gesagt hat, es reicht, um es mit dem Silmarillion aufzunehmen.
Ja, also einige Sachen hat er schon aufgenommen, aber vor allem später dann, nicht am Anfang. Genau, also soweit zum Vergleich mit dem Silmarillion. Natürlich haben wir hier den Unterschied zu den folgenden Kapiteln, dass wir kein Vergleichskapitel im Silmarillion haben, weil es diese Rahmenhandlung im Silmarillion ja gar nicht gibt. Die ist nämlich weggefallen. Aber ich denke, es wird auch in der Zukunft noch sehr spannend. Und wie gesagt, viele Sachen, die jetzt gefragt wurden, werden sich von selber auflösen, wenn wir weiter das Buch lesen. Diro, ist es noch eine Ähnlichkeit zum Herrn der Ringe aufgefallen? Tobias, möchtest du wieder vorlesen?
Diro schrieb uns, mir ist beim Lesen des ersten Kapitels etwas aufgefallen, was aber mit dem Herrn der Ringe zu tun hat. Vielleicht kann es trotzdem zur Hausaufgabe zählen. Herr der Ringe, Wolfgang Krege, Buch 2, Kapitel 1, viele Begegnungen. Nachdem Frodo im Bruchtal genesen ist, begleitet er Sam zum Festessen. Zitat, endlich war das Festessen zu Ende. Elrond und Arwen standen auf und schritten durch die Halle und die ganze Gesellschaft folgte ihnen, wobei immer zwei nebeneinander gingen. Die Türen wurden geöffnet und über einen breiten Gang kam man in eine andere große Halle. Hier standen keine Tische, doch ein helles Feuer brannte in einem großen Kamin zwischen zwei reich verzierten Säulen. Frodo ging neben Gandalf her. »Dies ist die Kaminhalle«, sagte der Zauberer. »Heute wirst du hier allerlei Lieder und Geschichten hören, solange du dich wach halten kannst. Aber für gewöhnlich, außer an Festtagen, ist es hier leer und still und nur Einzelne kommen her, um Ruhe und Besinnung zu finden. Immer brennt ein Feuer in der Halle, das ganze Jahr über, doch anderes Licht gibt es kaum.« Zitat Ende. Es kommt mir vor wie eine abgespeckte und entmystifizierte Fassung des Hauses von Lindo und Varia. Zuerst das Festessen, dann der Gang und die Kaminhalle, in der Geschichten und Gedichte vorgetragen werden. In Bruchtal gibt es auch in dem Saal keine Tische. Das bedeutet, dass entweder die Gäste gestanden sind oder man sich auf Stühle und Kissen niedergelassen haben muss. Das ist ungefähr ähnlich, wie es im Haus von Lindo und Varia beschrieben wird. Das Kaminfeuer brennt das ganze Jahr über. In Bruchtal bedeutet das wohl, dass das Feuer aber immer wieder erneut angezündet wird, wenn es das ganze Jahr über brennt. Im Haus des verlorenen Spiels ist das Feuer magisch und geht deswegen nicht aus und sei deswegen mit seinem Licht hilfreich für den Erzähler bei seinen Geschichten. In Bruchtal wird der Saal hauptsächlich für Feste und Feiertage genutzt und es ist sonst leer. In der Hütte des vergessenen Spielens werden regelmäßig nach dem Essen hier Gedichte und Geschichten vorgetragen. Für mich sieht es so aus, dass Tolkien sich bei dem Kaminsaal im Bruchtal hier hat inspirieren lassen.
Ja,
denke ich auch. Offensichtlich einige Parallelen.
Ja, also was man hier sieht vielleicht, ich nehme an, dass man es hier sieht, ist, dass Tolkien hat diese Geschichten sein ganzes Leben lang entwickelt. Also er hat einmal damit angefangen als junger Mensch und hat sich dann bis zu seinem Tod nicht mehr aufgegeben. Und vor allem hat er sehr ungern weggeworfen, wie wir sehen. Also er hatte dieses Konzept von einer Halle, in der Geschichten erzählt werden. Und die sieht auf bestimmte Art und Weise aus. Und da brennt ein Feuer und so weiter. Und das hatte er schon mal. Und dann hat er das in den Herr der Ringe wieder eingebaut, nachdem er es aus dem Silmarillion gestrichen hatte. Und das ist doch eigentlich sehr intelligent. Also das Recycling, so kommt nichts weg.
Ja, wäre ja auch schlimm.
Also ich denke, furchtbar, stell dir vor, jetzt eine gute Idee und dann setzt du die gar nicht fort. Und das macht Tolkien regelmäßig. Also Tolkien recycelt sich eigentlich die ganze Zeit selber. Es ist hochspannend. Ich habe mal einen Vortrag vorbereitet, aber dann nie gehalten, über Recycling in Mittelerde. Und es gibt so verschiedene Arten, wie Sachen Tolkien recycelt, aber es ist wirklich krass, wie da alles wieder aufgegriffen wird und so weiter. So, soweit mit den Vergleichen. Jetzt kommen wir zum letzten Teil der heutigen Podcast-Folge. Wir reden nämlich ein wenig über die Hintergründe. Ich hatte ja angekündigt, dass wir uns in dieser Staffel besonders auch mit Tolkien-Inspirationsquellen auseinandersetzen wollen. Und das tun wir jetzt. Und über dieses Kapitel könnte man ganz, ganz, ganz viel sagen. Man könnte ganz viel einordnen. Ich habe jetzt zwei Sachen rausgesucht. Eigentlich zweieinhalb Sachen. Eigentlich sogar dreieinhalb Sachen. Wir wollen uns einmal beschäftigen mit der Art, wie das Buch der verschollenen Geschichten in unsere Welt eingebettet ist. Und dann noch mit der literarischen Einbettung quasi. Und wir fangen an mit der realen Welt. Und alle Leute, die Kommentare gelesen haben zum Kapitel, die wissen jetzt vermutlich schon, worum es geht. Wir reden jetzt über die vielfach aufbeschworene, vielfach missbrauchte, immer wieder angesprochene Mythologie für England. Möchtest du vorlesen, Tobias? Wir lesen jetzt vor aus Brief 131.
Zitat, lachen Sie nicht. Es gab aber eine Zeit, seither bin ich längst kleinlauter geworden, da hatte ich vor, eine Sammlung von mehr oder weniger zusammenhängenden Sagen zu schaffen, die von den großen kosmogonischen bis hin zum romantischen Märchen reichen sollten, die größeren auf den kleineren aufruhend, den Boden berührend, die kleineren um das Ganze. Tolkiens Schreibweise, echt. Den Boden berührend, die kleineren um den Glanz des weiteren Hintergrundes bereichert. Ein Werk, das ich einfach meinem Lande England widmen könnte. Es sollte im Ton und im Charakter so sein, wie ich es mir wünschte. Ein wenig kühl und klar, mit heimischem Anhauch vom Himmel und der Erde des Nordwestens, das heißt Englands und der hiesigen Teile Europas, nicht Italiens oder der Ägäis und schon gar nicht des Ostens. Und zwar sollte es, wenn es mir dies gelänge, die helle, ungreifbare Schönheit besitzen, die manchmal keltisch genannt wird, obwohl sie sich in echten, altkeltischen Dingen nur selten findet, aber doch erhaben sein, vom Niedrigen gereinigt und von dem erwachsenen Geist eines lange in Poesie gewiegten Landes gemäß. Zitat Ende.
Ja, das ist eins der vermutlich meistzitierten Stellen aus Tolkiens Briefen. Wie gesagt, häufig missbraucht. Und was schreibt Tolkien hier? Bis der Briefe-Podcast bei Brief 131 gelangt ist, dauert es doch ungefähr
15 Jahre. Jahrhunderte.
Genau, also verlassen wir uns nicht darauf, dass dazu kommt. Aber dieser Brief hat Tolkien geschrieben an Milton Waldman. Milton Waldman hat gearbeitet für einen Verlag namens Collins, den wir heute als HarperCollins kennen. Und Tolkien hat den geschrieben 1951. Und das war zu dem Zeitpunkt, als der Herr der Ringe fertig war. Und Tolkien versucht hat, einen Verlag zu finden, der nicht nur den Herr der Ringe veröffentlicht, sondern auch das Silmarillion. Denn sein ursprünglicher Verlag, Allen & Unwin, wollte nur den Herr der Ringe veröffentlichen, aber Tolkien wollte das Silmarillion auch veröffentlichen und Collins hat ihm, also Milton Waldman, hat ihm Andeutungen gemacht, dass das eventuell möglich sein würde mit Collins. Ist natürlich dann nie dazu gekommen, was auch daran liegt, dass das Silmarillion nicht in einer veröffentlichbaren Form vorlag und dann haben wir den Herr der Ringe bekommen und ihr kennt die Geschichte. Aber Tolkien schreibt jetzt diesen Brief an Milton Waldman, in dem erklärt er quasi seine Konzeption und er erzählt auch seine Hintergründe, warum er das geschrieben hat, das Silmarillion und den Herr der Ringe. Und ganz wichtig, er erzählt hier von der Vergangenheit, was seine ursprüngliche Idee war für seine Mythologie. Und seine ursprüngliche Mythologie ist, wie wir eben gehört haben, Geschichten zu schreiben, die zu England passen. Denn Tolkien fand es traurig, dass England keine eigene Mythologie hat, wie zum Beispiel die griechischen Sagen oder die Kalevala, über die wir in der letzten Staffel gesprochen haben, für Finnland und so weiter. Und das hat Tolkien einfach vermisst in England. Und das wollte er gerne selber erschaffen, quasi. Auf eine gewisse Art und Weise. Und das findet er aus der Retrospektive, findet er das lächerlich. Darum schreibt er auch, lachen sie nicht. Also Tolkien weiß selber, dass das so ein bisschen so die übertriebene Anwandlung eines sehr jungen Menschen ist. Aber wir haben dieses Projekt vor uns liegen. Es ist nämlich das Buch der verschollenen Geschichte. Was Tolkien hier beschreibt, ist exakt das Buch der verschollenen Geschichten, das Tolkien in seinen 20ern geschrieben hat. Und diese Geschichten, die wir lesen werden, sollten diese Mythologie für England sein. Mythologie für England in Anführungszeichen, denn dieser Begriff Mythologie für England stammt nicht von Tolkien. Der stammt von Humphrey Carpenter, Tolkiens Biograf. Und es ist, Tolkien hätte das vielleicht nicht so gesagt. Er hat das so gesagt, wie er es da geschrieben hat. Und wie gesagt, ganz wichtig zu wissen, das ist in der Vergangenheit. Tolkien schreibt darüber in der Vergangenheit. Es ist auf jeden Fall falsch zu sagen, dass der Herr der Ringe eine Mythologie für England sein soll. Denn das ist nicht korrekt, das ist historisch falsch. Weil Tolkien zu diesem Zeitpunkt, als er den Herr der Ringe geschrieben hat, diese Idee von diesem Sagenkomplex für England schon lange aufgegeben hat und ihn doch mal lächerlich fand. Dazu hat auch eine Person namens Luke Shelton, der sehr intelligent ist, mal ein Essay geschrieben, den ich übersetzt habe und den ihr auf der Seite der Tolkien-Gesellschaft finden könnt. Den werden wir euch verlinken. Ich sage es deshalb so deutlich, weil, wie gesagt, das häufig missbraucht wird. Also Leute sagen, Herr der Ringe ist doch eine Mythologie für England. Das heißt, alle Leute da sehen bitte gefälligst aus wie Engländer und auf gar keinen Fall anders. Und wenn das nicht alles pur Englisch ist, was auch immer das bedeutet, dann ist das alles falsch. Und das ist einfach Unsinn. Also diese Idee hat Tolkien, wie gesagt, ich wiederhole mich zum tausendsten Mal, aufgegeben. Genau, so. Aber wie gesagt, das Buch der verschollenen Geschichten sind diese Geschichten und darum sind sie auch eingebettet in unsere Welt. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen unserer Welt und den Ereignissen im Buch der verschollenen Geschichte. Und die erzählt uns Christopher im Kommentar, weil Tolkien die nicht als eigene Geschichte aufgeschrieben hat, sondern die nur in so Notizen und angefangenen Geschichten vorliegen. Und da geht es vor allem um Eriols Hintergrundgeschichte. Und jetzt machen wir einen kleinen Geschichtsexkurs. Tobias, was weißt du über die Geschichte von Britannien, so vor dem ersten Jahrtausend?
Nicht viel. Bin ich auch der falsche Ansprechpartner in diesem Haus?
Das ist korrekt. Ich hätte mir Annie holen sollen. Also Großbritannien ist, es kommen einige sehr stark vereinfachende Aussagen. Also HistorikerInnen, bitte hört jetzt einfach kurz nicht zu. Also Britannien ist besiedelt von keltischen Menschen. Keltischen Menschen bedeutet Menschen, die vermutlich eine keltische Sprache gesprochen haben und zu einem Kulturkreis gehören, den man allgemein als keltisch bezeichnet. Dann kamen irgendwann die Römer und haben Britannien erobert. Auch nicht ganz, zu bestimmten Teilen nur. Und es lebten da auch vermutlich noch Leute, die keine Kelten waren. Das weiß man alles nicht so genau. Auf jeden Fall, die Römer waren in Britannien bis ungefähr ins 5. Jahrhundert. Da sind die Römer abgezogen aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht ausführen möchte. Auch im 5. Jahrhundert, kurz nachdem die Römer weg waren, sind drei Völker oder drei Volksgruppen nach Britannien eingewandert. Nämlich die Jüten, die Angeln und die Sachsen. Und die kamen alle aus dem heutigen Norddeutschland, so die Ecke rum. Auch ein bisschen aus dem heutigen Dänemark. Auf jeden Fall da oben an den beiden Meeren quasi, da kamen die her. Und wie gesagt, die Jüten, die Angeln und die Sachsen. Meistens spricht man nur von den Angelsachsen und vergisst die Jüten so ein bisschen. Aber Angelsachsen kennen wir, die Angelsachsen. Die heißen so, weil jemand den Sachsen das Angeln beigebracht hat. Das wissen wir aus anderen Medien. Aus dem Namen Angeln wird auch das Wort Englisch. Also England ist das Land der Angeln.
Die sind auf einer Insel, die können halt auch nur fischen.
Das ist korrekt. Ich hoffe, du hast die Anspielung verstanden.
Ja, ja.
Sehr gut. Jetzt bin ich kurz raus. Also wir haben diese drei Völker, die auf die Insel einwandern und die mythischen Anführer, nicht die historischen Anführer, vermutlich hat es die Person nicht gegeben, sind bekannt als Hengist und Horsa. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und Tolkien konstruiert jetzt eine Verbindung zwischen Eriol, unserem Protagonisten der verschollenen Geschichten, und Hengist und Horsa. Denn es ist so, dass Eriol ursprünglich mal Ottor Weifre hieß. Oder Weifre? Und er ist der Sohn von einem fiktiven, also alles, was jetzt kommt, ist fiktiv, das ist nicht wirklich passiert. Von einem Mann namens Eo, das bedeutet Pferd, und der ist der Sohn von Heden. Und der stammt angeblich direkt von Woden ab. Der Gott Woden ist Odin, die südliche Variante von Odin. Eo wird von seinem Bruder Beorn, den Namen kennen wir, bedeutet Bär, erschlagen. Und Eriol lebt auf einer Insel, die uns wohl bekannt ist, nämlich Helgoland. Und seine Frau hieß Quen. Und Quen bedeutet einfach nur Frau, weil es sehr kreativ ist. Die beiden Söhne von Eriol und Quen heißen Hengist, bedeutet Hengst, und Horsa, das bedeutet Pferd, kognat zu unserem Wort Ross. Und nach dem Tod von Quen geht Eriol auf Reisen und seine beiden Söhne rächen ihren Großvater und werden dann zu den Stammesführern, von denen wir eben gehört haben. Und Eriol bekommt später von den Gnomen den Namen Angol nach seiner Heimat. Also Eriol soll ein Angel sein, der auf Helgoland gelebt hat und der Vater von Hengist und Horsa ist, die dann später die mythischen Stammesführer der drei Völker geworden sind, die nach Britannien eingelandet sind. Es gibt auch eine spätere Version dieser Geschichte, in der Eriol Elfwiener heißt, das bedeutet Elfenfreund oder Elbenfreund, und in der von England aus lossegelt, aber damit werden wir uns in 2 Jahren oder so beschäftigen. Und was auch wichtig ist, ist, dass Toleressia, also der Handlungsort der Rahmenhandlung, am Ende der Geschichte zu England wird, nachdem die Elben Toleressia verlassen haben. Das Spoiler Christopher so ein bisschen schon mal im Kommentar, kommt im nächsten Teil vor. Und die wichtigsten Städte der Elder werden von den Menschen weitergeführt. Und wir von 2 wissen wir den Namen, wir wissen auch von ein paar mehr noch Zusammenhänge, aber das Wichtigste sind erstmal Tafrobel. Das wird später zu Great Haywood. Darüber werden wir sprechen, wenn wir in der Stadt Tafrobel sind, denn die wird vorkommen in der Rahmenhandlung. Das andere ist Cortirion oder Coromas, in dem das die Hütte des vergessenen Spiels spielt. Steht. Und das wird später zu einer Stadt in England namens Warwick, was extrem schwierig auszusprechen ist für Deutsche. Geschrieben wird die Stadt Warwick, also quasi wie Krieg und Wick, wird aber ausgesprochen Warwick. Und dort lebte Edith, also Tolkiens Frau, von 1913 bis 1916, bis zu ihrer Hochzeit mit Tolkien. Und Tolkien hat diese Stadt anscheinend so gut gefallen, dass er sie zum Schauplatz seiner Rahmenhandlung gemacht hat und ihr auch ein Gedicht gewidmet hat, was am Ende des Kommentars in mehreren Versionen abgedruckt wird. Und dieses Gedicht hat er 1915 geschrieben, während er anscheinend zu Besuch war bei Edith. Und es wurde dann später nochmal überarbeitet und hat dabei immer mehr den Bezug zu Warwick verloren, wie auch die Geschichte, die Mythologie, die Tolkien schreibt, ihre Verbindung zu England verliert. Und Tobias, ich habe dir jetzt einen Dropbox-Link da eingefügt. Möchtest du den mal öffnen?
Hab ich schon.
Und da siehst du Bilder aus Warwick. Ich war nämlich diesen Sommer in Urlaub da.
Oho.
Und habe einen sehr schönen Tag da verbracht. Falls ihr eine England-Reise plant, fahrt auf jeden Fall mal dahin. Es ist super, super schön da. Man kann sich echt vorstellen, warum es Tolkien da so gut gefallen hat. Ja. Das Besondere an Warwick ist, einmal, dass es eine sehr bewegte Geschichte hat, diese Stadt. Also sie spielt einigermaßen wichtige Rolle in der englischen Geschichte. Und sie ist von der Industrialisierung verschont geblieben. Im Gegensatz zu Birmingham, Warwick liegt ziemlich nah dran an Birmingham. Und Birmingham ist die Stadt, in der Tolkien aufgewachsen ist. Und Birmingham ist im Zuge der Industrialisierung, hat sich da massiv verändert. Und war eben eine Industriestadt, als Tolkien da aufgewachsen ist. Und Warwick hatte noch diesen Charme und das Aussehen von einer präindustrialisierten Stadt. Und den hat sie auch heute noch. Also Warwick ist wirklich wunderschön. Es gibt da wunderschöne Häuser. Und wir haben ja schon gehört, dass Cotirion heißt, weil es da einen großen Turm gibt. Und auch in Warwick gibt es große Türme. Und es gibt zwei potenzielle Kandidaten für diesen Turm, die ich mir beide angeschaut habe. Der erste Turm ist der Turm der anglikanischen Kirche in Warwick. Tobias, das ist das erste Bild.
Okay.
Wo nur so ein großer Turm drauf ist, ein wenig schief.
Soll ich die Bilder als Kapitelmarkenbilder einbauen?
Das darfst du sehr gerne machen. Ich würde sie auch auf unseren Social Media posten.
Dann machen wir das doch lieber so. Weil auf dem Handy, je nachdem, worauf man es guckt und je nachdem, mit welchem Dienst, also Spotify, weiß ich immer noch nicht, ob die jetzt auch Kapitelbilder anzeigen können, dann findet ihr sie halt einfach bei uns auf den Social-Media-Kanälen.
Genau, die sind doch alle verlinkt. Und auf dem Instagram der Tolkien-Gesellschaft werde ich sie vielleicht posten, wenn ich dazu die Erlaubnis kriege.
Ja.
Genau, also ich werde versuchen, dass ihr die schon sehen könnt, wenn die Folge läuft. Also ich versuche sie am gleichen Tag zu posten. Genau, guck, Tobias, wie würdest du denn den Turm von der anglikanischen Kirche beschreiben?
Tja, ich habe jetzt leider keine Ahnung von zeitlichen Epochen, aber es ist auf jeden Fall ein durchaus geraden Turm, also so ohne viel Schnörkel, außer bei den Zinnen oben. Es ist schon ein Bollwerk und wirkt relativ klobig und stabil.
Ja, das ist auch mein Eindruck. Also ist ein bisschen verspielt, wie gesagt, in der Spitze, aber ich würde jetzt sagen, es sieht aus wie viele englische Kirchen, aber wenn man nicht weiß, wie englische Kirchen aussehen, dann macht das nicht so viel Sinn. Also wenn ihr vielleicht wisst, wie Westminster Abbey aussieht, es sieht so ein bisschen aus, aber Westminster Abbey ist viel filigraner.
Ja.
Und dieser Turm ist einigermaßen rechteckig und steht quasi so direkt zur Straße hin und dahinter ist die Kirche. Und das Besondere ist, davon konnte ich mich jetzt selbst überzeugen, ist, dass man den von überall her sieht in dieser Stadt. Also er ist wirklich eine Landmarke. Falls ihr schon mal in Köln wart, dann wisst ihr vielleicht, dass man in Köln von allen großen Ausfallstraßen her den Dom extrem gut sehen kann und auch sonst aus vielen Plätzen, was daran liegt, dass man nicht höher bauen darf als der Dom auf der Rheinseite. Und so ähnlich ist das in Warwick auch. Also egal, wo man ist, man sieht immer so diese Kirchturmspitze. Also es ist schon sehr dominant.
In München,
das ist der eine Kandidat für den Turm.
In München gilt das übrigens auch. Mit der Marienkirche ist das, glaube ich. Da musst du auch von jedem Einfahrtswinkel sieht man im Prinzip die zwei Zwiebelnkuppeln. Und da darf zwar höher gebaut werden, aber da muss die Sichtschneise muss frei bleiben.
Ich finde das eigentlich sehr schön, wenn man so eine Landmarke hat in der Stadt.
Ja, oder ganz, ganz klassisch, wenn man jetzt mal ins Ries guckt, mit dem Daniel, der Kirchturm in Nördlingen, was ja auch noch zentral ist vom Rieskrater, da siehst du halt auch aufgrund der Höhe des Turmes, siehst du den auch von überall im Ries fast. Also da ist es ja nicht nur stadtweit, sondern gleich regionweit schon fast.
Das ist cool. Es gibt auch ein Bild, das ist das, was auf 400 endet. Wenn du das mal aufmachst, da siehst du die Stadt von oben aus gesehen, von der Burg aus. Und da siehst du auch, wie dieser Turm da aufragt. Er ist schon sehr dominant. Wie gesagt, die eine Version. Die andere Möglichkeit ist, muss ich glaube das Bild suchen. Das andere Bild ist, dass es auf 841 endet.
Tja, die Festung.
Das ist die Burg von Warwick. Und die hat auch einen sehr dominanten Turm. Ich glaube, Christopher, so lese ich zumindest den Kommentar, denkt, dass die Burg von Warwick die Vorlage für den Turm ist. Allerdings ist es im Unterschied zum Turm von der anglikanischen Kirche nicht so, dass man diesen Turm von weit weg sieht. Zumindest heute sieht man den nicht von weit weg, weil da sehr große Bäume drum stehen, die den Blick auf die Burg eigentlich komplett verdecken. Also es ist nicht so, dass man in Warwick steht und dann diesen Turm von der Burg sieht. Aber er ist auf jeden Fall auch sehr imposant. Das ist so ein typischer Burgturm, also ein runder Burgturm mit Zinnen obendrauf. Und die Burg ist auch sehr hübsch da. Aber ich denke doch eher, dass es sich beim Turm von Kotirion um den Turm der anglikanischen Kirche handelt.
So schöner finde ich den, find ich die Feste, aber ja, ich gebe dir recht, vor allem unter dem Gesichtspunkt als gläubiger Katholik und so ein Kirchturm. Also von der Imposanz her machte das erste Bild für mich den bleibenderen Eindruck.
Ich finde auch aus der Stadtperspektive sticht das halt einfach extrem raus, dieser Turm. Und was man auch auf dieser Stadtansicht sieht, die ich da von der Burg runter gemacht habe, ist, dass es extrem viele Bäume gibt. Und Kotirion ist ja die Stadt unter den Bäumen. Ich weiß nicht, ich glaube, das schreibt Christopher irgendwo. Ich weiß nicht, ob es zu dem Kapitel ist oder zum anderen. Er schreibt, dass er noch nie da war und ich weiß, ob es da viele Ulmen gibt. Und ich bin nicht so gut im Bäume erkennen, aber ich habe tatsächlich keine Ulme gesehen. Zumindest nicht bewusst habe ich eine Ulme gesehen. Ich habe ein bisschen drauf geachtet. Also ich weiß nicht, warum Warwick im Land der Ulmen stehen soll. Aber zumindest heutzutage gibt es da anscheinend keine Ulmen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es im Umkreis ganz viele Ulmen, die ich einfach nicht gesehen habe. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es da sehr viele Bäume gibt, sehr viel Grün, sehr viele alte Häuser. Und ich werde auch ein paar Bilder von alten Häusern da posten. Und es ist wirklich
sehr schnieker.
Es ist sehr hübsch. Also natürlich sieht nicht die ganze Stadt so aus, aber einige. Es gibt auch eine Old Shire Hall. Ich weiß nicht, ob die bei den Bildern dabei ist. Aber also es gibt einige Sachen, wo man denkt, ah, kenne ich doch. Also ich empfehle es wirklich sehr als Ausflugsziel, falls ihr mal in England seid. Auch als einfach so als Stadt an sich, ohne Tolkien-Bezug. Sehr viel an sich. Und das habe ich auch vergessen, Tolkien hat auch in Warwick geheiratet. Und der könnte auch in die Kirche gehen, in der Tolkien geheiratet hat. Da hängt auch eine Plakette dran. Die Kirche ist auch sehr hübsch. Also die katholische Kirche jetzt. Genau. So viel zu Warwick und Kotirion. Also wir haben hier ein reales Vorbild für diese Stadt, die Tolkien in der Geschichte verwendet.
Haben wir denn auch nicht reelle Vorbilder?
Wir haben auch literarische Vorbilder. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Punkt, nämlich zum Kapitelüberschrift Peter Pan and the Fairies. Was, als ich den Titel geschrieben habe, mir aufgefallen ist, auch ein extrem guter Name für eine Folk-Core-Band ist oder so.
Stimmt. Ich lass gleich mal Lieder generieren.
Ja, bitte. Mach mal für Peter Pan and the Fairies, mach mal Lieder dafür. Also falls ihr noch einen Namen für eure Folk-Band oder Folk-Core-Band sucht, hier habt ihr einen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch reden über Feen, also Fairies und Elben und Gnome und Elder und wie es alles zusammenhängt.
Und auch über über Doyle, mir fällt gerade sein Vornamen nicht ein.
Doyle?
Der Autor von Sherlock Holmes, Arthur Conan
Echt?
Doyle.
Über den? Und wieso reden wir über den?
Und seine Fairy-Geschichte, wo er zum Esoteriker abgeschwuft ist.
Ach, du meinst, wo er die Feen fotografiert hat?
Ja, also er hat sie nicht fotografiert, aber er hat die Fotografie für bare Münze genommen und ist damit ja hausieren gegangen.
Das ist sehr gut, dass du erwähnst. Das habe ich jetzt nämlich gar nicht reingenommen. Aber natürlich ist es auch ein Teil des Zeitgeists, über den wir gleich sprechen werden. Aber googelt das mal. Das ist, wie heißt nochmal diese Stadt? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ihr vermutlich Arthur Conan Doyle Fairies googelt, dann wird vermutlich schon irgendwas kommen. Es ist sehr, die sehr früher.
Cottingley Fairies.
Okay, keine Ahnung, wie man das schreibt.
Ich packe euch einfach den Link oben in die Shownotes zu Wikipedia-Artikel.
Ein sehr frühes Beispiel für Bildmontage. Ein sehr überzeugendes auch.
Ja, ja, absolut, absolut.
Ich muss mir die selber nochmal angucken.
Also wie gesagt, Bild ist verlinkt, mega. Alles. Auf der anderen Seite darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen, ich weiß nicht, wann die Fotografie so wirklich durchgestartet ist. Das war ja schon für die meisten, es ist also auf jeden Fall nicht so selbstverständlich, wie es heute ist, wo die Leute gefühlt mehr Fotos von ihrem Essen haben als Bücher im Regal.
Es ist sehr wahrscheinlich so. Ja, 1917 sind diese Fotos. Also ja, also ich meine, die Viktorianer haben auch schon gerne Fotos gemacht, natürlich nicht in der Masse, wie wir sie heute machen. Genau, damit sind wir voll drin im Thema Feen. Ich wollte eigentlich einen anderen Einstieg wählen, aber danke, Tobias. Reden wir erstmal darüber, wie Tolkien in seinem Buch im Buch der verschollenen Geschichte über Elben spricht. Denn es wird euch aufgefallen sein, in diesem Kapitel wird das Wort Elben überhaupt nicht erwähnt. Im Kommentar benutzt Christopher das Wort Elben und auch in späteren Kapiteln schreibt Tolkien über Elben, aber in diesem Kapitel haben wir Feen, Englisch Fairies, wir haben Gnomen, wir haben Und wir haben Eldar. Feen scheinen alle Elben zu sein. Gnomen sind die späteren Noldor. Das ist eigentlich ganz witzig. Tolkien hat dieses Wort gewählt, weil er deine Ähnlichkeit zum griechischen Gignosko, Wissen, gesehen hat. Einige von euch kennen vielleicht die Gnosis, also die religiöse Gnosis, das kommt auch von der gleichen Wurzel. Bedeutet Wissen eben. Und die Noldor sind ja die, die gelehrig sind, die so viel wissen, die Wissenschaftler der Elben. Und darum hat Tolkien die Gnomen genannt. Und darüber schreibt auch Christopher noch ein bisschen mehr in seinem Kommentar ganz am Ende. Tolkien hat dann später gemerkt, dass das nicht eine ganz gute Wahl ist, weil Gnomen zu dem Zeitpunkt in England eigentlich nur Gartenzwerge waren, was extrem witzig ist. Und dann hat Tolkien den Namen Gnomen aufgegeben und ihn nie wieder benutzt. Also im frühen Version des Hobbits kommt das noch vor, aber im Herrn der Ringe ja dann gar nicht mehr. Dann die Elder kennen wir, kommt in Silmarillion vor als eine Gruppe von Elben und scheint auch im Buch der verschollenen Geschichte ähnlich verwendet worden zu sein. Was aber das Hauptwort ist, ist, also Tolkien benutzt entweder Feen oder er benutzt Elder. Und Fairies waren extrem populär in Tolkiens Jugend. Also ich meine, Feen sind auch immer noch irgendwie populär bei einigen Leuten. Aber ist nicht zu vergleichen mit dem, was in Tolkiens Zeit, also im edwardianischen Zeitalter, wie auch immer das auf Deutsch heißt, also im frühen 20. Jahrhundert, gab es quasi so eine Art Fairy-Wahn. Also es gab einen Anstieg in Spiritualismus, gab einen Anstieg auch in Esoterik und solche Dinge. Und die Leute haben überall Fairies gesehen und sie dann auch fotografiert, wie wir eben gehört haben. Und wer darüber sehr ausführlich geschrieben hat, falls euch interessiert, ist die Mitra Femi in ihrem Buch Tolkien Race and Cultural History, was ich allgemein sehr empfehlen kann. Das Buch gibt es natürlich leider wieder nicht auf Deutsch, wie es alle guten Sachen nicht auf Deutsch gibt. Aber falls ihr Englisch könnt, dann lest auf jeden Fall dieses Buch. Und im ersten Kapitel schreibt sie ganz ausführlich darüber, wie Tolkiens frühe Werke eingebettet sind in diesem Fairy-Wahn, könnte man sagen. Tobias, wenn du das Wort Fee hörst, was stellst du dir darunter vor?
Da ich jetzt schon ins Pad geguckt habe.
Das sollst du doch nicht tun. Ja.
Ich bin da halt einfach, bei Feen bin ich und bleibe ich halt einfach trotzdem bei Peter Pan.
Das ist sehr gut, denn wir reden gleich über Peter Pan. Aber so Feen sind irgendwie klein, sie haben vermutlich Flügel, sie leuchten vielleicht, ne? Und dann haben wir Elben. Und wenn wir jetzt zurückdenken an Silmarillion, klein leuchtend Flügel, fair nur,
nein.
Harte Dissonanz. es wäre sehr, sehr, sehr witzig. Und es gibt auch manchmal so Leute, die da so Memes rausmachen, also dass die quasi Noldor als Fairies darstellen. Es ist einfach extrem witzig, aber halt nicht das, was Tolkien dann gemeint hat. Denn Tolkien hat eine sehr große Ablehnung gegen diese Art von Feen entwickelt. Und das bringt er in seinem Essay über Märchen sehr stark zum Ausdruck. In Draytons Nymphidia finden sich manche Vorfahren in jener langen Ahnenreihe von Blumenelfen und fühlertragenden Flattergeistern, die mir selbst als Kind schon ebenso zuwider waren wie später meinen Kindern. Also Tolkien verwendet einen relativ großen Teil seines Vortrags über Märchen, über Feen zu lästern, die eben all das sind, was man sich unter Feen vorstellt. Und behauptet dann, dass die ihm schon seit seiner Kindheit zuwider waren. Und die Mitra Femi argumentiert eben, dass das keine Lüge ist, aber dass es zumindest in Tolkiens frühen Werken doch noch einige Elemente von Feen gibt, die sich widerspiegeln in seinen Werken. Tobias, möchtest du denn diesen Ausschnitt aus Peter Pan vorlesen, wenn du schon den mit Feen assoziierst?
Nun war da noch ein anderes Licht im Zimmer, tausendmal heller als die Lichter der Nacht. Auslassung. Es war nicht wirklich ein Licht, sondern machte dieses Licht, indem es extrem schnell aufblinkte. Aber wenn es zum Halten kam, sah man, dass es eine Fee war, nicht länger als deine Hand. Auslassung. Es war ein Mädchen namens Tinkerbell, hübsch angezogen in einem Blatt.
Ja, das ist vermutlich die Fee, an die die meisten Leute denken.
Ja.
Peter Pan. Es gab in diesem Zeitpunkt, also Peter Pan ist ungefähr auch zur gleichen Zeit veröffentlicht worden, über die wir hier sprechen, also 1910er Jahre. Bisher so ein bisschen früher, ich glaube 1904 war das. Es gab zu dieser Zeit noch ganz viele andere Feengeschichten, aber die kennen wir in Deutschland nicht so unbedingt. Und auch in Deutschland war dieser Wahn nicht ganz so groß, könnte man sagen. Aber Peter Pan kennen eben viele Leute und diese Fee Tinkerbell natürlich auch durch die Filme ist uns extrem präsent. Und das ist diese Art von Fee, die Tolkien eben meint, wenn er von fühlertragenden Flattergeistern spricht oder Blumenelfen und sowas. Was aber Tolkiens Feen, seine Elben, vielleicht zu dem Zeitpunkt der verschollenen Geschichten noch haben, ist, dass sie eventuell klein sind. Denn, wir haben ja schon gehört, wer ins Haus des vergessenen Spiels rein will, muss sehr klein sein. Und es heißt ja wörtlich, klein ist das Haus, doch kleiner noch sind die, welche darin wohnen. Denn alle, die eintreten, müssen in der Tat sehr klein sein oder, sobald sie auf der Stelle stehen, aus freien Stücken so winzig werden wie das sehr kleine Volk. Also es scheint so, als ob in Tolkiens Konzeption im Buch der verschollenen Geschichten auch die Elben noch sehr klein wären. Was man jetzt dagegen halten kann, ist, dass Eriol dieses Haus als sehr klein auffällt in seiner Umgebung und ganz Kotirion ist eine Stadt der Elben. Das sagt Christopher Tolkien auch. Also es macht eigentlich keinen Sinn, dass alle Elben so klein sind, denn dann würde dieses Haus nicht auffallen, sondern Eriol würde sich denken, oh mein Gott, was ist das für eine komische Stadt mit ganz vielen kleinen Häusern. Ist aber nicht so. Aber dennoch haben wir irgendwie diese Verbindung von Elben und Kleinsein. Tolkien hat auch auf jeden Fall auch in seiner Jugend geschrieben über die fühlertragenden Flattergeister und die Blumenelfen, die er angeblich nicht leiden konnte. Vor allem in zwei Gedichten. Das eine heißt Wood Sunshine, ist von 1910 und beginnt mit der wunderbaren Vers auf Englisch. Ich versuche es vorzulesen. Come sing ye light fairy things tripping so gay, like visions, like glinting reflections of joy. Tobias, möchtest du auf Deutsch vorlesen?
Komm, singt, ihr lichten Feen, in heiterem Tanz, wie Geschichte, wie schimmernde Spiegelbilder der Freude, aus reinem Glanz gebildet, unbekümmert durch Leid, über diesen grünbraunen Teppich hin, doch eilet nicht davon. O kommet her zu mir, tanzt für mich, Waldgeister, o kommet her zu mir, singt für mich einmal, ehe ihr entschwindet.
Ja, dieses wunderschöne Gedicht ist teilweise abgedruckt in der Biografie von Tolkien. Und man kommt nicht darüber hinweg zu sagen, okay, Tolkien, du beschreibst ja eindeutig Feen, wie wir sie uns vorstellen. Das sind keine Noldor-Elben, die da herumtanzen. Es gibt dann noch ein anderes Gedicht, Goblinfeed heißt es, ist ebenfalls in der Biografie abgedruckt und geht in eine ganz ähnliche Richtung. In Anbetracht der vorangeschrittenen Zeit könnt ihr euch das selber durchlesen, wenn ihr die Biografie habt. Es ist von 1915. Und wenn ihr denkt an den Hobbit, von den Elben, die da in den Bäumen sitzen, wenn Bilbo nach Bruchtal zum ersten Mal kommt, auch die haben noch einiges von diesen Feen aus der Zeit quasi. Und nicht so viel von den Noldor-Elben aus dem späten Silmarillion, die sich gegenseitig abschlachten. Über dieses Gedicht Goblinfeed hat Tolkien geschrieben, und nicht geschrieben, er hat es gesagt, Christopher zitiert ihn da. Ich wünschte dieses unglückliche kleine Ding, das alles repräsentiert, was ich so bald danach glühend verabscheuen sollte, könnte für alle Zeit begraben werden. Also auch hier ist es Tolkien ein bisschen peinlich, was er früher geschrieben hat. Und sein Blick auf diese Feen hat sich eben extrem gewandelt. Aber Tolkien war eben doch ein Kind seiner Zeit und war eben auch beeinflusst von seinem Zeitgeist. Tolkien hat 1910 eine Aufführung von Peter Pan gesehen, denn Peter Pan war ursprünglich ein Theaterstück und das Buch kam erst später. Und er hat danach in sein Tagebuch geschrieben, unbeschreiblich werde es mein Lebtag nicht vergessen, wollte eh wäre dabei gewesen. Eh ist Edith. Und Tolkien war anscheinend extrem beeindruckt von diesem Theaterstück, was auch für seine Zeit ganz besonders war. Es gab zum Beispiel fliegende Charaktere. Man hat extra eine Flugmaschine gebaut. Nach dieser Zeit, das kann man sehen, hat Tolkien quasi auch so einen kreativen Schub, nachdem er da in dieser Theateraufführung war und schreibt ganz viele Gedichte und solche Sachen. Also Tolkien hat auf jeden Fall einen Bezug zu Peter Pan. Und es gibt auch noch andere Ähnlichkeiten zwischen Peter Pan und der Hütte des vergessenen Spiels. Zum Beispiel Kinder, die im Schlaf zu dieser Insel gelangen. Im Peter Pan sind das eben die, jetzt habe ich den Namen vergessen, also Randy und ihre Geschwister, die nach Nimmerland kommen. Und im Buch der verschollenen Geschichte sind es eben diese Kinder, die über diesen Pfad laufen. Und solche Geschichten, wo Kinder im Schlaf irgendwo hinreisen, die gibt es in der Zeit ganz viele. Und eine deutsche Version davon, könnte man sagen, ist vielleicht Peterchens Mondfahrt. Kennst du das, Tobias?
Nein.
Das ist ursprünglich ein Hörspiel, glaube ich, gewesen. Es kam, glaube ich, ein Theaterstück auf, was dann als Hörspiel extrem populär geworden ist. Habe ich auch als Kind noch gehört. Genau,
es klingelt irgendwo bei mir, aber an der Geschichte könnte ich mich nicht erinnern.
Es ist, glaube ich, also ich kann mich auch nicht mehr wirklich daran erinnern. Ich glaube, es ist auch ein Musikspiel, also es kommt Musik drin vor. Und es ist eine ganz abstruse Geschichte, ein bisschen ähnlich auch zu Roverendum, aber ist eben eine deutsche Geschichte aus diesem Zeitgeist heraus. Eine andere Ähnlichkeit zwischen Peter Pan und dem Buch der verschollenen Geschichte sind auch die Kinder, die weg von ihren Eltern, weg von der normalen Welt leben. Und der Pan sind das die Lost Boys, so heißen die im Original. Möchtest du vorlesen, Tobias?
Kinder, die aus ihren Kinderwagen fallen, wenn die Kinderfrau woanders hinschaut. Und wenn sie nicht innerhalb von 7 Tagen zurückgenommen werden, dann werden sie nach Nimmerland geschickt, um die Kosten zu decken. Zitat aus Peter Pan.
Genau. Wir haben hier eben die Sache, dass die Kinder aus ihrem Kinderwagen fallen und dann in Nimmerland landen und nie wieder zurückkommen. Und Tobias, was ist deine Beziehung zu Peter Pan? Kennst du das Buch auch oder kennst du den Film nur?
Ich kenne nur den Film.
Ich kenne den Film gar nicht. Ich weiß nicht, wie der ist, aber das Buch ist, das habe ich vor einigen Jahren gelesen, ist extrem grausam. Also es wird quasi impliziert, dass Peter Pan die Kinder, also diese Lost Boys, die erwachsen werden, dass er die umbringt oder zumindest irgendwie wegschickt oder sowas.
Ja, aber ist auch schon gefühlt Jahrhunderte her.
Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, falls ihr große Peter Pan-Fans seid vom Film, wie es im Film ist. Aber ich habe dieses Buch gelesen und gedacht, okay, es ist eigentlich für heutige Kinder würde man das, glaube ich, nicht mehr, das würde aber man nicht mehr vorlegen.
Das ist doch auch mit Strubbelpeter und solche Geschichten.
Ja, also ganz viele Sachen aus der Zeit sind eben ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Ja.
Genau. Und falls euch mehr dafür interessiert, für die Verbindung zwischen Peter Pan und dem Buch der verschollenen Geschichte, kann ich euch empfehlen, das Buch Tolkien's Modern Reading von Holly Ordway. Gibt es natürlich leider wieder nicht auf Deutsch. Es war auch ein sehr gutes Buch, in dem sie ganz viele moderne Texte in dem Hinblick analysiert, wie Tolkien vermutlich durch sie beeinflusst wurde. Und einem Kapitel widmet sie eben Peter Pan. Und sie beschreibt da die Hütte des vergessenen Spiels als idealisierte Peter Pan-Umgebung, weil es eben ohne Grausamkeit auskommt und nicht die ganze Zeit Krieg geführt wird wie Peter Pan. Tolkien hat auch ein Gedicht geschrieben über die Hütte der Kinder, als nicht des vergessenen Spiels. Das hatte ich ja am Anfang schon mal aufgegriffen. Das heißt Du und ich und die Hütte des vergessenen Spiels. Und das ist auch im Kommentar abgedruckt. Wurde dann vermutlich in den 1960ern nochmal überarbeitet. Und dieses Gedicht greift offensichtlich Tolkiens Beziehung zu seiner Frau Edith auf. Und in dem Gedicht beschreibt er, dass die beiden sich schon bevor sie sich kannten, im Traum eben in dieser Hütte der Kinder schon mal getroffen hätten. Und dass sie eben im Traum dorthin gelangen und dort dann Dinge erleben und sich hinterher nicht mehr wirklich erinnern können daran. Wir gehen jetzt hier nicht wirklich auf die Gedichte ein. Auch deshalb, glaube ich, weder Tobias noch ich besonders großen Bezug zu Gedichten haben. Aber falls ihr euch dafür interessiert, ja?
Nee, mir fiel ein. Ich wollte eigentlich gucken, gestern kam bei mir die große Tolkien-Gedichtband-Sammlung an, bearbeitet von Christina Scull und Wayne Hammond. Dass ich eigentlich nochmal nachgucken wollte, ob diese Gedichte auch dort drin aufgeführt sind und ob die noch anderweitige Kommentare dazu haben.
Oh ja, du kannst vor allem mal gucken, ob Wood Sunshine, also das mit dem Fairy Things Tripping So Gay, ob das im Kompletten drin ist. Weil das kennen wir halt bisher nur als Auszug aus der Biografie. Und es könnte sein, dass es da vielleicht ganz drin ist.
Ja, ich schaue gerne nochmal nach.
Genau, aber wo war ich gerade? Falls euch für Gedichte interessiert, schaut euch das auf jeden Fall an. Es ist bestimmt interessant. Was sehr traurig ist, ist, dass die deutsche Übersetzung eine Prosa-Übersetzung ist. Also quasi eine wörtliche Übersetzung ohne Versmaß, ohne Reim und sowas. Wo halt leider sehr, sehr viel verloren geht vom englischen Original. Aber netterweise haben sie uns beides abgedruckt. Genau. Um jetzt noch einen allerletzten Punkt zu machen, und da sind wir wirklich fertig. In On Fairy Stories, also im Vortrag über Märchen, wehrt Tolkien sich auch gegen die Assoziation von Märchen und Kindern, die er aber selber im Buch der verschollenen Geschichte noch macht, indem er eben die Kinder dazu befähigt, die Menschenkinder dazu befähigt, zu dieser Hütte zu kommen im Schlaf, was Erwachsene anscheinend nicht können. Dimitra Fimi in ihrem Buch zitiert dazu eine Person namens Perkis, nicht mal nachgeschaut, welches Geschlecht die Person hat, aber die hat ein Buch geschrieben namens Troublesome Things, A History of Fairies and Fairy Stories. Und die schreibt dazu, in der edwardianischen Epoche war es nahezu verpflichtend für Kinder, Faye sehen und mit ihnen kommunizieren zu können. Kinder mussten verträumt und sensibel dafür sein. Sie sollten in Ecken starren und sie mit magischen Wesen bevölkern, um als echte Kinder zu gelten. Und auch das ist eine Sache hier, die Tolkien definitiv beeinflusst hat. Auch wenn er sich später dagegen ausgesprochen hat. Aber es gibt definitiv noch diesen Bezug zwischen Kindern und den Elben. Einen Bezug, den Erwachsene nicht haben können. Und der zu seiner Zeit einfach normal war und allgemein vertreten war in der Gesellschaft. Und damit habe ich fertig. Es gab auch im Discord eine kleine Diskussion dazu. Also falls euch für die interessiert, unser Discord ist verlinkt. Da könnt ihr in den Thread zur Folge schauen. Da gab es eine kleine Diskussion darüber. Aber ja, ich denke, es ist erstmal genug.
Faszinierend.
Ist denn für dich jetzt klarer geworden, wie diese Gedichte zusammenhängen mit dem Text?
Nee, noch nicht. Ich glaube, ich muss mir diese Folge einfach nochmal in Ruhe anhören beim Schnitt. Und aber das liegt vielleicht einfach wirklich mit meiner Schwierigkeit mit Gedichten. Ich weiß schon, wo es herkommt, aber ich weiß nicht, was diese Gedichte jetzt in diesem Kapitel so wirklich verloren haben. Und vielleicht bin ich auch einfach nur zu schwer vom Begriff.
Also das Gedicht über Cotirion beschreibt quasi den Ort Cotirion, von dem wir sonst keine Beschreibung bekommen, so richtig, im Text.
Okay.
Es ist vielleicht auch das Problem mit der deutschen Übersetzung, die wirklich nicht so zweckerfüllend ist. Aber es geht zum Beispiel darum, dass es eben diesen Turm gibt auf einem windumwehten Hügel und sowas. Und es ist einfach sehr atmosphärisch. Und vor allem, wenn man in Warwick war, dann versteht man das ein bisschen besser. Aber ja, es geht einfach vielleicht darum, dass die Atmosphäre von diesem Ort wiederzugeben. Und im anderen Gedicht, also über im Gedicht, das die Hütte des vergessenen Spiels, was eben nochmal deutlich vor diesem Text geschrieben wurde. Da geht es eben darum, dass diese Konzeption von dieser Hütte relativ alt ist bei Tolkien und dass er die konkret auf sein eigenes Leben angewendet zu haben scheint. Christopher sagt das nicht so explizit, weil Christopher allgemein nicht so explizit auf seine Familie eingeht. Aber es ist sehr offensichtlich, dass es da quasi darum geht, wie Tolkien Edith kennengelernt hat, bevor sie sich eigentlich gekannt haben und wie sie quasi füreinander bestimmt sind in diesem Fantasiereich oder sowas. Was da eben auch passiert ist, dass Tolkien sich selber quasi in die Position von diesen Kindern versetzt, die in Valinor in dieser Hütte sind. Also er ist selber ein Kind aus dieser Hütte. Er ist selbst eins dieser Kinder, die rumgewandert ist und nie vergessen hat, was er gesehen hat und dann ein Dichter in der Welt der Menschen geworden ist. Also Tolkien ist selbst Teil von seiner Geschichte. Und ich denke, das ist der Hauptgrund, warum dieses Gedicht da ist.
Also einfach als Ergänzung zum Gedicht, zur Einordnung und im Prinzip als zusätzlichen Kommentar zu verstehen.
Genau, weil es eben auch Werke von Tolkien aus der gleichen Zeit sind, die einen Bezug haben zum Inhalt der Geschichte.
Alles klar. Damit kann ich doch schon viel mehr anfangen.
Wunderbar. Dann sehe ich meine Aufgabe als erledigt an.
Wunderbar. Hast du sonst noch etwas, was du jetzt mit dieser Folge besprechen möchtest?
Ganz viel, aber das werden wir nicht tun heute.
Gott, dann nicht. Frage ich mal, wie dein Tee war.
Er war für einen Früchtetee durchaus genießbar.
Gut. Und
wie war dein Wasser?
Schnell leer. Also ein Liter reicht nicht.
Erquickend, belebend.
Aufstoßend.
Was, Sprudelwasser?
Ja.
Keine gute Idee.
Ich kann kein stilles Wasser. Das geht nicht. Ich glaube, da verdurste ich eher.
Traurig.
Ja, ich wollte ja eigentlich Mate, aber jemand hat in diesem Haushalt vergessen, welche zu kaufen.
Unfassbar.
Trotz expliziten Auftrag. Egal. Wollen wir mal über die Hausaufgaben zur nächsten Folge reden?
Ja, Next Kapitel lesen.
Ja.
Es geht um ein Thema, was dich richtig freuen wird, Tobias. Es geht nämlich endlich mal wieder um die Ainulindale.
Ah, ich bin gespannt.
Ja. Also, falls ihr schon lange nicht bei den Genuss gekommen seid, die Ainulindale zu lesen, habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Und nicht nur die Ainulindale, sondern auch die Valar Quenta. Also dieses Next Kapitel vereint quasi beide Teile des Marillions. Die dürft ihr auch gerne nochmal lesen. Und dann natürlich schickt uns Ähnlichkeiten, eine Ähnlichkeit, ein Unterschied zwischen dem zweiten Kapitel des Buchs der verschollenen Geschichte und diesen beiden Kapiteln aus dem Silmarillion. Genau, bis wann?
Mhm. Wann hätten sie denn Zeit? Also ich bin halt, wir haben ja am 11. bis 13. ist Oktober ist das Seminar. Bist du da?
Nein, ich muss nämlich ins Phantasialand.
Du musst ins Phantasialand?
Ich gehe freiwillig dahin, ich bin okay. Nicht gezwungen.
Du lässt echt das Seminar sausen, schade. Ich dachte, das ist bei euch so um die Ecke, dass man sich vielleicht da nochmal sieht.
Das dachte ich auch, aber dann wurde beschlossen innerhalb von anderen Kreisen, dass man ins Phantasialand geht und das war der einzig mögliche Termin und es war ganz schlimm, die Terminfindung. Aber am Sonntag komme ich vielleicht vorbei.
Oh, sehr schön. Danach bin ich auf das Subscribe in Berlin, da bin ich auch ab Donnerstag weg. Aber das macht nichts, wenn wir es auf Mittwoch bleiben, dann heißt es einfach nur, dass der Schnitt halt etwas länger dauert.
Also am 16.
Ja, 1, 2, 3, das werden jetzt in 4 Wochen. Und die Folge kommt auch an diesem Wochenende spätestens raus. Das heißt, ihr habt dann auch wirklich gute 1, 2, 3 Wochen, ich würde dann sagen, bis zum 13. die Möglichkeit, Sachen einzureichen.
Ja, klingt gut.
Sehr schön. Hast du sonst noch etwas?
Nee, ich bin fertig. Ich möchte es gerne über den Role-Malle gehen, ins Land der Träume.
Mach das, schick mir vorher noch deine Tonspur bitte, dann kannst du das gerne machen.
Das kriege ich hin. Hast du noch irgendwas zu sagen?
Nee, außer dass mir der Kopf raucht.
Okay, da sind wir schon 2.
Tja, aber ich steige jetzt lieber nochmal eine Runde aufs Fahrrad und strampel mir ein wenig die Seele aus dem Hals. Dann ist das so, das Kopf leer und Körper leer, das passt dann.
Ist gut ausgeglichen dann.
Ja, in diesem Sinne, Maria, vielen lieben Dank.
Ja, ich danke dich auch und ich sage, lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.